Liebe Leute, herzlich willkommen beim Zelluloid-Podcast.
Ahoi. Guten Abend, liebe Menschen.
Grüß Gott.
Ja, guten Abend.
Ein großes Ding.
Und es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Nämlich den besten Podcast, den lässigsten Podcast. Mit dem attraktivsten Moderator, eine Audio-Onanie-Hilfe.
Und es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Zelluloid. Liebe Menschen.
Herzlich willkommen, schon wieder nach zwei Wochen, wie versprochen. Liebe Zelluloid-Hörer, Filmfreaks, Filmfans und Leute, die einfach auf eine sexy Stimme wie meine stehen. Hier sind wir wieder, der Zelluloid-Podcast Nummer 43 mit dem nicht mehr ganz so durchaus dicken, sondern extrem athletischen da, Carsten Pohl.
Ja, das ist alles gar nicht wahr. Guten Tag.
Ach, du hast uns belogen im Vorgespräch und dem noch immer durchaus dicken, nein, Scherz, und meinem hochgeschätzten Freund Khalil Böller.
Hallo.
Und meine Vielheit Philipp Jordan. Und zwar machen wir heute eine recht lockere Sendung, weil wir machen noch ein bisschen Nachschlag vom letzten Jahr, und zwar die Honorable Mentions, also die ehrenvollen Erwähnungen. Und zwar nennen wir Filme, die uns auch noch sehr gut gefallen haben und die es aber nicht in unsere Top Ten geschafft hatten. Wir hatten ja letztes Mal nur die Top Ten und dann die Shitlist, die ich übrigens inzwischen ist mir eingefallen, ich habe ganz viele Sachen für die Shitlist vergessen. Und ich könnte auch jetzt schon anfangen, an meiner Top Ten in Retrospektive rumzuwerkeln. Aber wir haben was ganz, ganz anderes. Und zwar haben wir ein Gewinnspiel. Und nicht mal so ein Gewinnspiel, sondern es gibt wirklich einen extrem coolen Preis, der richtig viel wert ist und der euch einen tollen Abend beschert. Und jetzt denkt ihr, geil, Kinokarten. Ich gucke mir New Kids Nitro an. Nein, nein. Carsten, du hast dich zu früh gefreut. Wir haben zwei Karten für Randy Newman. Der ist auf Deutschlandtour. Und zwar, ich verlese kurz, dann wisst ihr ungefähr, ob ihr das einplanen könnt oder ob es in eurer Nähe ist. Am Sonntag, den 4.3. ist er in der Frankfurt Alte Oper. Am Dienstag, den 6.3. ist er in der Stuttgart im Hegelsaal vom KKL. Was ist das, Khalil? Du weißt es wahrscheinlich. Was ist KKL?
In welcher Stadt?
Kinderkrankenhaus.
Das KKL sagt mir leider auch jetzt mal nichts. Aber ich bin auch schon alt.
Also ja, ich glaube, okay.
Bekannte von mir, glaube also dessen Konzerttour veranstaltet es.
Ja, was meinst du, wie ich da rankomme?
Genau.
Übrigens, das muss ich noch erwähnen. Das alles haben wir zu verdanken dem guten alten, auch oft Shownotes-Schreiber und Freund des Podcasts, den ich in Stuttgart, als ich mir beim Khalil für viel zu viel Geld die PS Vita gekauft habe, kennenlernen durfte. Und David Garcia. Und aber ich mache mal kurz weiter.
Ja, am ganz Donnerstag, kurz nur, das ist das Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle.
Ach, die Liederhalle, die kennst du doch, Karl. Da habe ich mir Stomp angeguckt damals. In Good Old Stuttgart. Am Donnerstag, den 8.3. in München in der Philharmonie. Am Dienstag, den 13.3. in Berlin Admiralspalasttheater. Am Donnerstag, den 15.3. in Hamburg in der.
Jetzt bin ich gespannt.
In der Elias-Halle.
Ah.
Wie spricht man es aus?
Also keine Ahnung, da sind mir zu viele Vokale hintereinander.
Leisch. Die Leute in Hamburg kennen es bestimmt. Am Sonntag, den 18.3. in Bochum und am Montag, den 19.3. in Nürnberg in der Meistersingerhalle. Oh, und in Bochum ist es in der Jahrhunderthalle. Aber ihr kriegt natürlich es geht ja eigentlich nur um die Städte, weil ihr kriegt die Infos dann, wenn ihr gewinnt. Und Randy Newman ist ja nicht irgendjemand. Und wir sind ja ein Filmpodcast. Er hat für extrem erfolgreiche Musiker Musik geschrieben, aber er hat unter anderem die Musik gemacht für
Toy Story, glaube ich.
Genau, zum Beispiel.
Und heute können wir nicht cheaten, denn was viele nicht wissen, heute ist ja Wikipedia-Blackout-Tag und das sind wir alle ordentlich aufgeschmissen, würde ich mal sagen.
Ist echt? Google nicht, ist Google nicht auch tot heute?
Nee, also KKL ging gerade noch.
Okay, gut. Auf jeden Fall wird es eine tolle Sache. Er hat viel Filmmusik gemacht, aber er hat auch für große Leute und es ist ein tolles Konzert und die Karten sind auch nicht billig und ihr habt die Möglichkeit, 2x2 Karten zu gewinnen. Jetzt denkt ihr, wie? Und jetzt kommt eigentlich der spaßige Teil der Sache. Die Herausforderung. Die echten Cracks, die gewinnen's und verschenken dann die Karte an irgendjemand auf der Straße, weil sie einfach, ihnen geht's nur ums Gewinnen. Und zwar habe ich einen lustigen Würfel gebaut aus 16 quadratischen Feldern. Und auf diesen quadratischen Feldern habe ich ausgefuchste Filmstills, teilweise beschnitten, teilweise nicht. Also sie sind natürlich immer beschnitten, weil quadratische Bilder gibt es ja nicht im Film. Aber und diese 16 Felder sind nummeriert mit 1 bis 16. Und Kalle, was meinst du denn, was man jetzt machen muss?
Gute Frage. Zu jedem Film sich was einfallen lassen oder den Würfel in chronologisch richtiger Reihenfolge zusammenbauen?
Okay. Jetzt nochmal für die Hauptschüler. es ist natürlich der Sinn der Sache, die 16 Filme zu erraten. Und ich sag gleich mal dazu, wenn Leute sich den auf celluleute.de in den nächsten Tagen runterladen, bloß nicht verzagen, es ist teilweise leicht. Ich glaube, dass jeder irgendeinen Film findet. Und teilweise ist es auch sehr knifflig. Aber es heißt nicht, dass wenn ihr zum Beispiel 4 Filme nur wisst, dass ihr dann nicht eine große Chance habt zu gewinnen. Weil es ist, wie gesagt, nicht leicht. Und oft machen Leute bei so Gewinnspielen nicht mit. Und bei unserem bescheidenen, beinahe 40.000 Zuhörer-Podcast macht der sowieso keiner mit, verglichen jetzt mit dem neuen, was weiß ich, McDonald's-Gewinnspiel, sage ich jetzt mal. Und deswegen würde ich sagen, geht auf die Website celluleute.de. Ich gucke mal, ob ich es auch irgendwie auf Facebook hochkriege. Gebt alles. Es gibt keine Minuspunkte. Also ihr könnt auch schätzen oder wild raten. Aber natürlich gewinnt der die meisten richtigen Antworten hat. Also sogar, es gibt ja sogar eine doppelte Chance. Wir haben ja 2x2 Tickets. Und den werden wir dann ganz fix kontaktieren. Und der darf sich dann sagen, in welcher der Locations er denn einen Doppelsitz reserviert haben möchte.
Moment, jetzt, Philipp, jetzt hast du mich total verwirrt. Also denken wir, ich würde jetzt mitspielen wollen, ja? Dann muss ich also die ganzen Bilder jetzt richtig erraten, ja? Und wenn ich das erraten habe, dann, was mache ich dann?
Du schickst sehr gut, Carsten. Du denkst mit.
Bin ich ihr toll oder was?
Du bist
Streber.
So weit würde ich nicht gehen, aber du denkst manchmal aus Versehen mit.
Ja, das passiert schon mal.
celluleute@gmail.com schickt dir eine E-Mail und die Nummer, und in dieser E-Mail schreibt ihr euer Namen hin. Und natürlich benutzt ihr auch eine E-Mail, die ihr regelmäßig benutzt. Und dann sagt ihr vielleicht auch schon, wenn ihr sagt, ich möchte nach Bochum unbedingt, dann könnt ihr das da auch schon reinschreiben. Dann wissen wir das schon mal. Und dann schreibt ihr von 1 bis 16 die Nummern hin und bitte auch wirklich untereinander 1, 2, 3, 4. Und wenn ihr irgendwo was nicht wisst, schreibt trotzdem die Nummer dahinter, weil es wird sonst für mich sehr anstrengend, das abzugleichen, wenn ihr das durcheinander und oder nur die Nummern, die ihr habt oder was auch immer. Ich will es möglichst einfach für mich machen. Und dann.
Also damit es relativ schnell geht, alle 5 E-Mails kurz durchzuklicken, richtig?
Genau.
Ja, das nächste, was ich noch wissen will, ist so, jetzt habe ich da mitgespielt und jetzt habe ich alles rausgefunden, denn alle Bilder, das ist vom ersten bis zum letzten, das ist New Kids Turbo, das weiß ich. Und das trage ich dann jetzt ein, schicke dir die E-Mail und dann gewinne ich 4 Karten oder wie funktioniert das?
Nee, das habe ich ja schon gesagt.
Ach so, dann habe ich das nicht verstanden.
Du gewinnst 2 Karten.
Ach so.
Ich melde mich bei dir und sag, wo möchtest du denn hin? Möchtest du in Frankfurt mit einem schönen Ebbelwoi? Möchtest du in Stuttgart mit einem Spätzle-Teller essen? Möchtest du in München mit einem steifen Bier? Möchtest du in Berlin, im Admiralpalast, Icke? Oder möchtest du in Hamburg über einen spitzen Stein stolpern? Oder in Bochum mit Herbert Grönemeyer? Oder in Nürnberg? Möchtest du in Nürnberg in die Meistersingerhalle?
Nürnberg klingt schon mal super. Und dann, bis wann muss ich das einschicken? Also muss das morgen schon raus oder wann muss das fertig sein?
Ihr habt Zeit bis zum nächsten Podcast. Das heißt, in genau 2 Wochen. Nein, ich sage mal Mittwoch. Wir haben heute den 18. plus 14 gibt 32.
Also bitte bis 32.
zum 32. Januar einschicken. Dann habt ihr eine Chance.
Ja gut, jetzt habe ich nur noch eine Sache. Ich habe ja einen Freund von mir, der ist Rechtsanwalt, der meint, der könnte die ganze Sache deichseln. Meinst du, das geht?
Nein, wir machen das. Und jetzt kommt ein alter Ruth Gellwitz. Natürlich, und jetzt müsst ihr euch eine Flinte vorstellen, die ich zur Seite lege, natürlich wie immer ohne Gewehr.
Ach so, ich dachte, der Rechtsweg wäre ausgeschlossen, aber...
Und da könnte man sich auch noch so irgendeinen lustigen Spaß mit der Chippe, wie spricht man die eigentlich aus? Aus der Hand scheißen?
Die Chippe? Was ist eine Chippe?
Wie heißt die von dem rechten Terroristen? Schäpe.
Schäpe. Ja, stimmt.
Genau. Und der Schäpeweg ist ausgeschlossen.
Okay, das ist gut. Das war ziemlich witzig.
Genau. Ich merke schon, du kannst dich kaum halten vor Lachen. Ich würde sagen, in medias res, wie wir Lateiner zu sagen pflegen, auch wenn ich gerade ein Wäffelchen gegessen habe und wie wir auch immer wieder sagen, Plenus venter, non studet libenter.
Das kriegen wir doch hin. Non studet? Ich habe keine Ahnung.
Ein voller Bauch studiert nicht gern.
Ah.
Aber ich fange mal an. Meine Honorable Mentions. Und ich finde, wir können übrigens auch noch einen kleinen Ausblick, also einen richtigen Ausblick mit ein bisschen mehr Inhalt aufs Jahr machen, weil es kommen doch einige interessante Filme. Aber ich will erst mal anfangen mit einem Film, den ich das letzte Mal komplett vergessen habe. Also der steht auch nicht auf der Liste, die ich euch zugeschickt hatte. Und zwar ist es Submarine. Und Submarine hat unglaublich tolle Kritiken bekommen. Also er wurde echt überladen mit 5-Sterne-Reviews und tollen Zitaten. Es ist eine Ben Stiller-Produktion, ein englisches Machwerk und ist auf einem Buch basierend. Und es ist ein Coming-of-Age-Film. Und was ich sagen muss dazu ist, der Film wurde, also ich habe hier auch die Blu-ray in der Hand, da steht The Best British Comedy in Years. Und hinten drauf steht drauf Laugh Out Loud Funny. Und ich glaube, wenn der Carsten jetzt das hören würde und er würde denken, wow, da kriege ich mal wieder was für meine New Kids-Seele und kann richtig in meinem Kinosessel lachen, dann finde ich, ist er zu Recht enttäuscht, weil der Film durchaus komische Seiten hat, aber eigentlich sehr melancholisch ist, wie der David sagen würde. Und es geht um einen Jungen, der vor allem die Ehe seiner Eltern retten will. Und der Vater ist ein Mensch, der völlig lethargisch ist, also der überhaupt keinen Antrieb mehr hat. Und seine Mutter scheint eine Affäre zu haben, oder da kommt eine ehemalige Liebe von ihr, zieht ins nächste Haus und er hat große Angst und will diese Beziehung kitten, was er dann zum Beispiel macht, indem er seiner Mutter Liebesbriefe von seinem Vater schreibt, von wegen, dass er mal wieder mit ihr rammeln will und was weiß ich. Und das ist auch durchaus lustig, aber es ist eigentlich sehr süß, weil es so eine typische der Versuch ist, eines Kindes die Beziehung zu retten, und auch wenn das total naiv sein mag, ist es gar nicht so unrealistisch. Und er selber erfährt auch seine erste Liebe und Entschuldigung, ist ein sehr seltsamer Junge. Also er lebt sehr in sich, er ist schon fast autistisch, aber nicht wirklich, aber er ist ein bisschen ein Außenseiter und hat äußerst weirde Gedankengänge. Aber der Film trägt einen wunderbar und man schwebt mit toller Musik und wunderschönen Bildern und einem sehr guten Hauptdarsteller und sowieso einem guten Cast, schwebt man durch diesen Film, wie gesagt, mit einem angenehmen Stimmung. Ich finde das Komödienhafte, ich finde es fast eher ein gutes Drama mit Komödien-Einschlägen, als dass ich sagen würde, zum laut rausschreien lustig. Aber Submarine, definitiv eine große Empfehlung von mir und hätte es auch mal gut und gerne auf meine besten Liste schaffen können. Khalil, was hast du gesehen noch und möchtest auf die Liste? Aber nicht den, den ich mir schon reserviert habe, bitte.
Ja, genau. Beim nächsten wundert es mich eigentlich total, dass ich den nicht genannt habe, weil ich habe ihn auch im Podcast erwähnt und ich glaube, Philipp, du hast ihn gesehen und auch im Podcast dann nochmal besprochen. Die Rede ist von Hobo with a Shotgun. Nochmal ganz kurz zur Handlung. Ein Penner kommt in eine Stadt, die wohl mehr oder weniger von Kriminellen beherrscht wird und will da eigentlich nur so mehr oder weniger seine Ruhe. Was natürlich nicht geht, wenn Kriminelle mehr oder weniger die Stadt terrorisieren und ihn damit auch indirekt terrorisieren. Das Ganze findet dann seinen Klimax, indem der bei einer Pfandleihe eine Schrotflinte, die Shotgun kauft und dann auf Rachezug gegen diese Kriminellen geht. Und was soll ich sagen? Du hast es vorhin sehr schön im Vorgespräch formuliert, Philipp. Im Grunde ist Hobo with a Shotgun ein Film, der aus den 80ern sein kann, wie man sich die Zukunft in den 90ern oder 2000 vorgestellt hat.
Das Ganze ist so eine, ich finde, es ist so eine Zukunftsvision, als würde man sie aus den 80ern sehen, wie man, ob es jetzt 90er oder 2000er ist. Ich meine, der Witz ist ja, dass diese Filme sich immer verschätzt haben und gedacht haben, 1995 fliegen die Autos schon durch die Luft, von daher ist es schwer zeitlich einzuordnen, aber es ist eindeutig eine Zukunftsversion, die aber eben, dem man trotzdem ansieht, dass sie in den 80ern gedreht ist, was der Film ja nicht mal ist. Also ich musste oft an Robocop denken, aber man sieht an den Klamotten und an dem ganzen Artwork, dass es eine Hommage an die 80er-Jahre-Filme ist oder an die Dystopien dieser Zeit. Und andererseits will der Film eindeutig eine Zukunftsvision sein. Und das macht er wunderschön und er macht es auch in ganz vielerlei Hinsicht. Also die Special Effects sind handgemacht, teilweise richtig schlecht. Am Anfang ja. Wird ja so ein Mann in so ein Gulli mit dem Kopf eingebaut und fallen gelassen. Und man sieht gleich in dieser Szene, dass der Gullideckel irgendwie aus Gummi ist, den er da irgendwie um sich hat. Oder ich hab da ja irgendwas seltsam gesehen, ich weiß es nicht.
Aber, ja, und
aber auch diese beiden Brüder, diese Abgefahrenen, die dann so diese typischen 80er Jahre Ray-Ban-Brillen anhaben und diese College-Jacken mit den weißen Ärmeln und die tollen handgemachten Splatter-Effekte, nie sah ein abgeschossener Pimmel so toll aus.
Und also ich muss auch sagen, gerade die Szene, wo du beschrieben hast mit diesem Gullideckel und dieses Mädel, was dann vor dem Gullideckel tanzt. Ich nehme an, du weißt, was ich meine.
Du meinst ganz am Anfang am
helllichten Tag? Ganz am Anfang, die allererste Splatter-Szene. Also spätestens bei der Szene habe ich gewusst, okay, das wird ein cooler Film. Weil das ist so herrlich abgedreht gewesen, was wirklich so auch ein bisschen an die Troma-Filme erinnert hat, die ganz bewusst abgedreht waren. Man muss auch wirklich sagen, Rutger Hauer legt da wirklich auch eine tolle schauspielerische Leistung hin und trägt den Film auch mit seinem Overacting, was er da, also Overacting ist das falsche Wort, aber
Nö, er trägt ihn gut, er bringt den. Der Witz ist, dass der Rutger Hauer hier in Holland jetzt wieder zwei Filme, glaube ich, gemacht hat, oder einen auf jeden Fall, wo die richtig von hohem Niveau sind, also mit Top-Besetzung und Dramen, also der ist, man sieht ihn auch immer wieder in einer Talkshow, er ist wirklich überhaupt seltsam, dass er, für mich war er damals so das erste Inbegriff von einem Videothekenschauspieler, also wo man die Filme immer nur in der Videothek sah, ab einem bestimmten Zeitpunkt und irgendwann gewusst hat, die muss ich mir nicht angucken, das sind Billigproduktionen. Und,
wie Blade Runner beispielsweise.
Nee, aber Blade Runner meine ich eben nicht, aber es kam dann irgendwann,
ich weiß,
es war noch dieser eine, es war noch ein Film, den ich gut fand, aber ich weiß nicht, ob ich den aus heutiger Sicht nicht auch in diese Videotheken, wo er irgendwie so einen Fessel um den Hals hatte mit so einer Frau irgendwo aus so
Wedlock.
Genau. Aber danach hat er nur noch in Scheiße gespielt und immer in so Billig-Action-Produktionen. Und ich finde, da sticht aber eindeutig natürlich Hobo with a Shotgun raus, was ja ursprünglich nur eine Idee war, einen Trailer für so einen Wettbewerb, den die Tarantino und für diese Grindhouse-Geschichte gemacht haben. Ein Trailer-Wettbewerb. Und da haben eben welche gewonnen mit der Idee Hobo with a Shotgun. Und daraus ist dann jetzt wirklich ein Film geworden, was natürlich damals nicht der erste Preis war, aber wohl fand es irgendwie Tarantino oder ich weiß gar nicht wer, so eine tolle Idee oder irgendein Filmmacher, dass man da eben einen gesamten Film draus gemacht hat. Und der Film macht es wirklich toll. Also wir kommen ja nachher auf einen Film zu sprechen, der auch ein bisschen eine Hommage an 80er-Filme ist, aber wo man nur sehr selten wirklich das Gefühl hat. Bei diesem Film könnte man, wenn man es nicht besser wüsste, wirklich glauben, das ist ein Film aus den 80ern, obwohl dafür dann die Special Effekte und das Pacing wahrscheinlich viel zu hoch sind. Aber es ist ein unglaublicher Ride, unglaublich blutig und von allem wahnsinnig toll gemacht. Also
was auch so ich halt
ja?
auch noch sehr toll fand, war, also wie weit die Hommage dann teilweise ging, auch mit der Musik, die verwendet wurde, dass zum Beispiel von französischen Thrillerfilmen wie der Greifer der Hauptscore übernommen worden ist und so. Es ist halt ein herrlich unkorrekter Film, wo auch so ein bisschen in die Richtung Ein Mann sieht Rot geht. Also
genau.
Von daher ist jetzt sicherlich cineastisch kein Meisterwerk, aber mir hat er jedenfalls wirklich und deswegen schade, dass ich ihn nicht auf der Liste hatte, aber
es sind auch diese Szenen, die man sich damals auf dem Schulhof erzählt hätte und weit aufgerissene Münder geerntet hätte. Also es passiert in diesem Film etwas, ich beschreibe mal so, am Ende mit einem Knochen, was einfach, das ist was, das hätte man sich dann damals auf dem Schulhof erzählt. Also man muss natürlich die entsprechende Lockerheit mitbringen, weil der Film sich natürlich überhaupt nicht ernst nimmt, aber man kann ihn trotzdem sehr spaßig gucken. Und man kann ihn auch besser gucken als viele seiner Vorbilder aus den 80ern, weil wenn man sich jetzt Robocop anguckt, habe ich mir die ganze Trilogie mal angeguckt.
Die habe ich mir auch neulich angeschaut.
Und der ist halt schon okay, aber er ist halt doch irgendwie sehr gealtert und Hobo with a Shotgun ist es eben optisch nur absichtlich und deswegen bringt es so Spaß.
Das habe ich ja damals auch bei dem Podcast gesagt, dass ich ihn auch wirklich besser finde, wie das, was Rodriguez mit Machete versucht hat. Also
ja, viel besser. Ich finde ihn viel besser. Also Machete ist ja ein großer Spaß trotzdem, aber der verliert recht schnell an Fahrt und wird irgendwann, er ist auch zu sehr auf finde ich, auf Trash gebürstet und versucht auch zu sehr, also ich glaube, dass bei vielen Leuten, die da mitspielen, man vor allem dran gedacht hat, was für einen geilen Trailer man dann drehen kann, wenn die Leute hören, De Niro und wie heißt die Drogentussi nochmal, die rothaarige, egal. Es ist ja Lindsay Lohan, genau. Und es ist auf jeden Fall viel besser als Machete, finde ich. Aber jetzt wollen wir noch mal gucken, ob Carsten, was hast du denn noch auf deiner Honorable Mentions Liste.
Ja, ein Film, der mir im Jahr 2011 sehr gut gefallen hat, hieß im Deutschen Der Mandant und im Original The Lincoln Lawyer. Der vielleicht hat er mir deshalb so gut gefallen, weil ich vorher von dem Film gar nichts wusste. Und das ist meistens immer was ziemlich Gutes, wenn ich mir schon vorher viele Trailer angeguckt habe, dann weiß man schon ungefähr, worum es geht und dann oder viel Vorschusslorbeeren gehört hat, dann ist man dann eher doch enttäuscht. Denn wenn man ganz ehrlich ist, ist Der Mandant eigentlich ein ziemlich klassischer Film. Es geht halt um einen Rechtsanwalt, gespielt von Matthew McConaughey, der eigentlich eher für kleinere Fälle bekannt ist, also keine Morde, keine Entführungen, all sowas, und damit sein Geld verdient und dann doch an einen Fall gerät, der eindeutig zu groß für seine Kragenweite ist. Und das Ganze gibt dann ein schönes Netz mit Intrigen und Leuten, die dann doch anders sind, als sie erst scheinen. Und das alles ist sehr solide gespielt und macht für so einen klassischen, ich will schon fast sagen, Crichton-mäßigen Film
ordentlich. Wie hast du ihn genannt?
Crichton, also, Michael Crichton.
Okay, gut. Ja, dann lasse ich bitte einfach mal für die.
Nur
er heißt Crichton, aber man kann natürlich bei ihm wirklich so, das ist so, wie man sagt, jetzt kam ja wieder diese Tierdokumentation mit Kritzmeck.
Ja, schön.
Weißt du, wie ich meinte, oder?
Schimmeck, ja.
Genau.
Okay, ich sollte mir am besten nur noch Filme raussuchen von euch. Die keine Aussprachprobleme bei mir darstellen.
Das habe ich mir deinem Philipp auch schon überlegt.
Ich finde Rechtsanwält übrigens auch nicht schlecht, aber das lassen wir.
Ich meine,
wolltest du noch was dazu sagen?
Ja, wäre ich oder der Kali? Der
Kass, natürlich.
Okay, ja, ein toller Film, sehr solide gemacht, macht wirklich Spaß zu gucken. Und also wenn man solche Filme mag, wie Die Firma oder so, ohne jetzt den Namen des Autors zu nennen, macht es wirklich Spaß.
Ich
mag, dass der Film Spaß macht, der Film macht super Spaß.
Super. Und deswegen verstehe ich übrigens nicht, warum du Unknown und zwei die auf meiner Liste stand, letztes Mal auf deine Shitlist gesetzt hattest. Weil ich finde, das war auch so ein Film, von dem ich nichts erwartet habe, weil du ihn vorgestellt hattest. Nein, kleiner Scherz. Und ich hatte ihn mir gekauft, irgendwann bei einer größeren Amazon-Bestellung. Und ich war auch total, das war ein richtig angenehmer, so ein schöner Sonntagabend, Spannung, wer spielt hier was für einen Spielfilm. Und der Hauptdarsteller ist ja auch ein extrem gut aussehender Bursch. Und ganz mal schön, dass er mal einen Film hat, wo man ihn, glaube ich, überhaupt nicht mit nacktem Oberkörper sieht. Weil ich kenne ihn sonst immer nur von den letzten Film, den ich mit ihm gesehen habe, war, wo er da diesen Schatztaucher gespielt hat.
Bin ich völlig durcheinander? Du meinst doch Liam Neeson, oder?
Nein. Ich rede jetzt von deinem Film.
Ach so, meine Güte. Okay, ich dachte, du wärst noch bei Unknown. Okay.
Nee, ich bin die ganze Zeit bei deinem Film.
Okay, alles klar. Ja, dann.
Ich fand ihn auch richtig, so ein richtig schöner, spannender Film mit vielen, wie du es schon gesagt hattest, Intrigen. Und er ist, ich finde, wenn er trägt ihn. Der Film ist nicht so trocken wie ein Crichton-Film, weil er eben das nicht so pur auf die juristische Schiene fährt, sondern auch einfach diesen wie heißt der nochmal? Also ich sag nochmal kurz, dass ich dem Carsten voll und ganz zustimme. Der Film bringt großen Spaß. Ich habe nicht viel erwartet von dem Film. Ich kenne den Hauptdarsteller, habe ich zuletzt diesen Taucher, Schatzsucher, karibische Inseln, Abenteuerfilm gesehen und habe es mal begrüßt, dass er in diesem Film nicht nach 5 Minuten mich neidisch macht, weil sein Sixpack noch austrainierter ist als meins. Und es war ein toller Film und eine schöne, spannende Unterhaltung. Nichts Großes, kein Oscar-verdächtiger Film, aber gute Unterhaltung für den Videoabend mit der Freundin.
Ja, was auch noch ganz nett ist, da sieht man eine Rolle, die es sonst eher seltener gibt. Und zum Beispiel gibt es die auch bei Breaking Bad, und zwar die Rolle von dem Rechtsanwalt, der aber nicht auf der wirklich sauberen Seite des Gesetzes steht und eher so mit einem Augenzwinkern seinen eigenen Beruf nachgeht. Und
das ist doch, ist doch das Klischee des Rechtsanwalts.
Ja, aber wie viele Filme kennst du, wo das tatsächlich so gelebt wird und auch Humor deswegen im Film beiträgt? Also die einzige Person,
was die mir der Haupthumor war in dem Film, finde ich, war die Frise von dem Rechtsanwalt. Die hat mich extrem beeindruckt. So sehr, dass ich gut 10 Minuten überlegen musste, was für ein Schauspieler ist denn das nochmal, bis ich gemerkt habe, dass man ihn eben ganz anders kennt.
Ja, also ich kenne da nicht allzu viele Rechtsanwaltsrollen, und mir fallen eigentlich auch nur Fernsehrollen ein. Das eine wäre halt der Typ aus Breaking Bad, und sonst kenne ich noch Douglas Wambo, wenn das irgendwem was sagt.
Mir nicht.
Ja, das war dieser abgefahrene Rechtsanwalt oder Rechtsanwalt in Picket Fences, auch so eine Serie.
Eine großartige Serie.
Ja, von, ich habe vergessen, wie der Typ hieß, aber der danach auch Ally McBeal gemacht hat und Boston Legal, glaube ich. Ja, aber ich drifte ab, sorry.
Okay, dann möchte ich meinen nächsten Film präsentieren. Und zwar hat den Carsten letztes Mal in seiner Jahreshitliste gehabt. Und ich bin wirklich völlig begeistert, weil dieser Film ist eine Hommage, eine Verbeugung, nein, ich möchte sagen, ein Kniefall vor den 80er Jahre Steven Spielberg und Konsorten Coming-of-Age-Abenteuer-Fantasy angehauchten Filmen. Oder Science-Fiction angehauchten Filmen. Und zwar ist das Super 8. Und der Film hat ein bisschen das Problem, dass er eine Alleinstellung im Grunde insofern nicht verdient, dass man nicht ihn in diese Reihe eingliedern darf, weil er einfach zu deutlich zeigt, dass es eine Liebesbekundung ist zu diesen Filmen. Aber das macht er so gut, dass man sich darin wirklich zeitweise verlieren kann. Und Carsten hat ja letztes Mal schon was dazu gesagt. Das ist eine Gruppe Kinder, die einen Film drehen, und dann entgleist an ihrem Set zufällig ein Zug. Und kommt ein Alien auch ins Spiel. Und hör ich eine Grille bei euch im Hintergrund?
Ich glaube, das bei dir.
Okay. Naja, auf jeden Fall, ich habe gerade gedacht, erlaubt sich da jemand einen Scherz? Aber es ist wirklich so toll gemacht, die Geschichte, weil es gibt wirklich Szenen, die mich sehr an E.T. oder Goonies erinnert haben. Also erstmal so diese typische Konstellation des Hauptdarstellers. Sowas Ähnliches gibt es in Goonies auch dass irgendwas in der Familie nicht okay ist. Also er ist dann halbweise und dass er verliebt ist. Aber was mir ganz besonders gut gefallen hat, ist auch diese übertriebene Kreativität. Kinder sind sehr kreativ und fantasievoll, aber in diesen Filmen sind sie zu Sachen imstande, zu denen Kindern nur in Gedanken imstande sind. Also zum Beispiel erinnere ich an die Goonies-Türöffnungsszene, wofür der Dicke dann seinen Schlabbertanz machen muss. Und zwar war in Goonies so, dass die vor das Haus selber, die Kinder, eine ewig lange Kettenreaktion gebastelt hatten, die schlussendlich die Türpforte öffnete. Und wenn man das als Kind gesehen hat, hat man gedacht, oh, wie geil, das möchte ich auch. Und mehr als ein Dominostein-Effekt auf der Fensterbank und vielleicht einen reingebauten Ball hat man nicht hingekriegt. Und das war bei denen total ausgefuchst. Und ähnlich fantasievoll gehen die Hauptdarsteller an ihren Zombie-Film, den sie drehen, ran. Und aber auch sehr professionell. Und deswegen landen sie auch an dem Bahnhof, weil er sagt, ich brauche, wie Carsten ja auch schon erwähnt hat, das letzte Mal, Production Value. Und ja. Da habe ich gedacht, wenn ein Zug im Hintergrund vorbeifährt, dann ist es Production Value. Und das Schöne ist, als dieser Zug dann völlig übertrieben übrigens entgleist, weil er auf ein Auto fährt. Ich glaube, das würde in der Realität nicht so aussehen, aber ich möchte hier nicht den Carsten raushängen, der sich über die Unmöglichkeit gewisser Sachen auslässt im physikalischen Bereich. So war natürlich dann das ein doppelter Augenzwinkerer von J.J. Abrams mit dem We need production value. Eine zweite Szene, wo ich wirklich laut lachen musste, war, als sie diesen Verehrer von einem der Protagonisten, von der Schwester, der ist derjenige, der praktisch aus der Erwachsenenwelt ist und er kann ihnen es möglich machen, mit einem Auto zu fahren, weil er ein Auto hat und er ist total bekifft. Und irgendwann ist er so bekifft, dass er irgendwie nicht mehr Auto fahren kann und dann sagen sie, dann fahren wir halt und er schläft auf der Rückbank und dann gibt es irgendwann eine sehr gefährliche Situation und alle sagen, was ist mit ihm hier los? Ja, er pennt. Und dann hört man nur irgendwie, während sie in einem großen Action-Spektakel in diesem Auto sind, sagt irgendwann einer, oh my God, drugs are so dangerous. Und da musste ich so lachen, weil das so bescheuert war. Und es war einfach so lustig. Und das geht den ganzen Film über. Kritik üben kann ich eigentlich nur an dieser ganzen Alien-Geschichte. Die ist jetzt handwerklich gut gemacht und auch Gloverfield-mäßig umgesetzt, aber die hat mich nicht, die war nicht das, was mich gepackt hat und was mir in dem Film gefallen hat. Allerhöchstens das Ende noch, das ist wieder so ein bisschen, musste ich da an die unheimliche Begegnung der dritten Art denken oder andere Filme. Es ist einfach, oder E.T. auch. Außerdem ein übertriebener Einsatz von Lens-Flare-Effekten ist zu spüren, aber im Großen und Ganzen ein Wahnsinnstipp. Ich weiß nicht, ob der es nicht sogar auf meine Top 10 geschafft hätte, hätte ich ihn schon gesehen gehabt im Dezember. Carly, du hast den Film inzwischen auch gesehen, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, ich habe ihn auch aufgrund von Carstens Kritik mir angeschaut. Gut, ich hatte ihn auch schon länger so auf dem Radar. Kann dir im Großen und Ganzen recht geben. Was ich halt auch sehr schön finde, ist diese Verbeugung auch an dieses ich möchte gerne einen Film drehen. Also jeder, der schon mal mit Kumpels und einer Videokamera rumhantiert hat, die er sich von den Eltern geliehen hat, weiß, was dann halt unterm Strich tatsächlich rauskommt. Und die ganzen Regisseure, ist ja auch eine gewisse Hommage an jemanden wie John Carpenter oder so, von dem ja bekannt ist, dass er seine ersten Filme mit einer Super-8-Kamera seiner Eltern gedreht hat. Und so gesehen ist es auch durchaus eine Verbeugung an eine bestimmte Generation von Regisseuren, würde ich einfach mal sagen.
Ja, das... Nein, überleg, ob das wirklich...
Also glaub, von Spielberg weiß man, dass er Filme mit, also Heimfilme gedreht hat. Von Carpenter habe ich ja gerade erwähnt. Es passt ja auch in diese Zeit rein mit den 80ern und so, wo man dachte, ja, ich drehe eben mal einen Film und so. Also fand ich zumindest so als Filmliebhaber eine gewisse Verbeugung an die Zeit und passt auch ein bisschen zu den Extras, die dann auf der Blu-ray zu finden sind übrigens.
Okay. Naja, also wie gesagt, wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass es einer der besten Filme war, die es letztes Jahr gab und dass wir eine uneingeschränkte Empfehlung aussprechen können für jeden, der Goonies, Stand By Me, E.T. Und solche Filme mochte und mag. Ja?
Ja, auf richtig. Jeden Fall.
Dann, Carsten, was hast du denn noch gesehen?
Und zwar ein Film, der eigentlich fast gar nicht mehr in das Jahr 2011 gepasst hat, weil der natürlich noch ein wenig rübergeschwappt ist in 2012. Und zwar heißt der Tage des Verrats. Im Englischen Ides of March, oder ich denke mal, das soll ja eigentlich Eden des März heißen. Und im Deutschen heißt der Film Tage des Verrats. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob der jetzt noch im Kino läuft. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass er noch im Kino läuft. Das weißt du zufällig nicht, aber okay, du kennst ja nur das holländische Kinoprogramm, nehme ich mal ganz stark an.
Ja, Ides of March lief hier auch auf jeden Fall. Ah, das ist der mit Gosling und Clooney, ne?
Ja, genau, richtig. Und nicht nur mit den beiden, was ich sehr cool finde. Nein, es ist auch noch Paul, und jetzt immer wieder mit diesen Namen, Paul Giamatti dabei und Philip Seymour Hoffman. Und sowohl Giamatti als auch Philip Seymour Hoffman finde ich beide ziemlich cool. Obwohl, ehrlich gesagt, den Philip Seymour Hoffman noch ein bisschen besser. Für die, die den Namen erstmal nichts sagt, das Gesicht hat man bestimmt schon mal gesehen. Er hat in so ziemlich jedem berühmteren Film mitgespielt. Ich glaube, der größte Erfolg von ihm war bisher Capote, wofür er ja auch einen Oscar bekommen hat.
Ja, oder Doubt hat er auch mitgespielt.
Genau, aber er ist auch, sage ich mal, dem größeren Publikum bekannt, also Klammer auf mir, weil er, glaube ich, der Bösewicht in Mission Impossible 2 war, aber auch sonst nicht irgendwie so ein Typ ist, der den breiten Filmrollen abgeneigt ist. Also ja, den kann man eigentlich sehr gut erkennen, und er hat irgendwie so eine Art, die ihn relativ lässig oder besonders erscheinen lässt. Das ist schwer in Worte zu fassen, zumindest für mich. Ja gut, aber abgesehen von den Schauspielern, erzählt Tage des Verrats eigentlich eine recht einfache Geschichte. In der Hauptrolle spielt halt der aus Drive bekannte Gosling, und er ist die zweite Hand oder ich sage mal in der zweitobersten Etage in der Wahlkampfleitung von George Clooney. Also George Clooney will Präsident werden, und Gosling leitet dabei die ganzen Wahlvorbereitungen, teilt die Praktikanten ein und so weiter und so fort. Ihm als Chef, also zwischen Clooney und Gosling, arbeitet Philip Seymour Hoffman, und er ist quasi der Chef von der gesamten Wahlleitung. Er hat einen Konkurrenten. Dieser Konkurrent fällt eher nicht so auf. Wichtig bei dem Konkurrenten ist nur der Wahlleiter von dem Konkurrenten, denn das ist Paul Giamatti. Und der hat einen ziemlich perfiden Plan. Und zwar versucht er, den Gosling abzuwerben und verbraucht ihn somit für beide Seiten. Also man kann ihm nicht mehr trauen, die Loyalität ist nach diesem Vorstellungsgespräch zerbrochen, und Gosling findet sich ohne Job wieder. Was aber den Film noch ein wenig Zündstoff gibt, ist, dass Gosling ein Geheimnis über Clooney kennt, das sonst kaum ein anderer kennt, und damit versucht Gosling wieder in die Rolle des Wahlkampfhelfers zu kommen. Ich fand den Film super, sehr spannend. Eine Sache, die mir im Film nicht gefallen hat, ist, er war relativ spontan vorbei. Also es war sehr unbefriedigend, dass es keine Auflösung gab. Also es wird eine gesamte dramatische Story aufgebaut, und dann ist der Film plötzlich einfach vorbei. Das ist ein bisschen schade und lässt mich so ein bisschen in der Luft hängen. Und ich hätte gerne noch gewusst, ob es dazu noch irgendwie ein Ende geben würde, wo nochmal erklärt wird, wie das dann im Endeffekt ausgegangen ist. Also ob Clooney zum Beispiel Präsident geworden ist oder ob es da noch andere Probleme gab. Ich kenne ehrlich gesagt nicht den Autor von Tage des Verrats, aber mir wurde gesagt, dass das relativ ähnlich ist. Also er hätte schon mal einen Film gedreht, ich weiß aber leider nicht welchen, der eine ziemlich ähnliche Geschichte hat, die auch plötzlich einfach so aufhört. Aber naja, das weiß ich nicht. So oder so, Eden des Marches ist... Tage des Verrats, meine ich, Eden, Ides of March, ist sehr, sehr gut und passt noch so gerade eben in das Jahr 2011.
Jo, ist Khalil, den wir, viele denken jetzt, halt, warum habt ihr den Khalil übersprungen? Wir hatten kurz technische Probleme. Ist er denn wieder zu erreichen?
Ich bin wieder zu erreichen, ja.
Du bist wieder zu erreichen, super. Dann hau doch den nächsten Film noch in die Runde, den du auf deiner Liste hast.
da greife ich mir doch gleich Carstens knapp 2011, weil trifft auf meinen nächsten Film auch zu. In den USA ist er meines Wissens auch 2010 schon angelaufen, bei uns aber 2011 im Januar. Überrascht mich auch, dass den nicht viele, wohl keiner auf der Liste hatte. Die Rede ist von Black Swan von Darren Aronofsky. Gesehen, vorgestellt habe ich den ja auch schon mal im Podcast. Habt ihr den inzwischen gesehen, beide, Carsten, Philipp?
Jetzt nicht verarschen. Also den hatte ich, glaube ich, letztes Jahr auf meiner Top 10 dabei. Also der ist meines Erachtens echt 2010.
Gut, Kinostart war im Januar 2011 bei uns, im Ende Januar. Also ich habe extra nochmal nachgeschaut. Aber gut,
okay. Aber über den Film haben wir ja viel geredet. Also ich frage mich jetzt gerade, ob du da immer nicht anwesend warst, weil ich finde den Film, also ich kann dir nur zustimmen, aber ich wüsste nicht, was ich da jetzt noch sagen sollte, was ich nicht schon mehrfach gesagt habe.
Deswegen, gut, wir machen ja mehr oder weniger noch
nee, klar, so logisch, also guter
Nachschlag
Film.
Und das Problem war halt bei mir, das kann ich nur noch mal betonen, ich habe 2011 halt wirklich nicht so viel gute Filme gesehen, die es ansonsten auf die Liste geschafft hätten. Zu meinem Entsetzen ist auch jetzt bei den jetzigen noch einer dabei, der ist Anfang der 70er, aber ist dieses Jahr auf DVD immerhin rausgekommen. So verzweifelt musste ich noch Filme zusammenkratzen. Also deswegen können wir auch gleich zu dir rübergehen. Stimmt, ist ja wirklich alles gesagt worden zu dem Film. Ist wirklich auch ein toller Film. Wer ihn bis jetzt immer noch nicht gesehen hat, anschauen.
Okay, aber du hast doch auch Senna gesehen. Sag doch lieber was dazu.
Oh, stimmt, den habe ich mir neulich auch auf deinen Tipp hin angeschaut und war wirklich angenehm überrascht und wie sehr ein mich als absoluten Rennsportmuffel, also ich finde Formel 1 einen der grauenhaftesten Sportarten in Anführungszeichen, die ich kenne, mich wirklich mitgenommen habe und kann nur sagen, toll gemacht. Vor allem da wirklich ausschließlich auf Material aus den verschiedenen Zeiten zurückgegriffen worden ist, ist es auch eine wunderbare Retrospektive, finde ich, was Filmarbeit oder Aufnahmen aus der Zeit betrifft. Es ist wirklich ein schönes filmisches Denkmal für anscheinend, ich meine, ich kenne mich da im Rennsport zu wenig jetzt aus, im absoluten Ausnahmefahrer. Michael Schumacher-Fans töten mich jetzt wahrscheinlich für die Aussage hin. Aber jedenfalls für einen ziemlich tollen Sportler. Ein bisschen einseitig fand ich, wie Alain Prost da dargestellt worden ist. Aber
es scheint aber wirklich so gewesen zu sein, habe ich inzwischen.
Also ich kenne mich echt nicht aus mit dem Sport, aber es war halt auch spannend zu sehen in der Dokumentation, wie eben dieses von einem Sport, der jetzt nicht so die Breite hatte, auf einmal zu einem riesen Spektakel mehr oder weniger wurde. Auch das finde ich wirklich interessant. Und einfach auch, wie sehr da Menschen auch ans Limit einfach gegangen sind. Also tolle Doku, auf jeden Fall anschauen. War ein sehr guter Tipp, Philipp, vielen Dank dafür.
Jo, bitte, gern geschehen. Dann bin ich ja schon wieder dran. Ich muss mal kurz meine... ich möchte doch noch mal ein bisschen mehr zu dem Film, den ich letztes Mal etwas unfair als ganz gut bezeichnet habe. Und zwar ist es der Mission Impossible, der letzte. Weil er doch
für den... Auf Phantom Protocol?
Heißt oder der so?
Ghost Protocol. Ghost Protocol, ja, stimmt, genau.
Ich habe nochmal den Revue passieren lassen, irgendwann jetzt die Tage, und muss sagen, das ist doch ein ziemlich, also wenn man einen schönen, entertainenden, spannenden Actionfilm haben will, er ziemlich gut ist. Zumal letztens irgendwie im deutschen Fernsehen der zweite Teil, glaube ich, lief und ich da erst gemerkt habe, wie gut das Pacing in dem neuen ist. Also da passiert eigentlich die ersten zwei Drittel des Films passiert ständig was. Es ist zwar immer dieselbe Geschichte, wir müssen irgendwo rein und irgendwas machen und da wieder rauskommen und eigentlich ist es unmöglich, aber wir machen es und dieses Geschichte passiert irgendwie dreimal hintereinander oder viermal eigentlich, aber es ist unheimlich gut gemacht. Dann hat ja Tom Cruise Klettern geübt monatelang, um diese Szene an diesem berühmten Hotel in
Shanghai?
Nein, Abu Dhabi.
Abu Dhabi.
Ja, dieses Scharaf, dieses gläserne Ding.
Das so aussieht wie so ein großer Flügel oder wie so ein großer Sichel.
Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt war, frage ich mich jetzt. Er war auf jeden Fall irgendwo in der Wüste in einem hohen Haus. Aber das komplett so eine Glasfassade hatte. Und natürlich wird er da, was man natürlich im Film nicht sieht, nochmal extra gesichert gewesen sein. Davon gehe ich mal stark aus. Aber die Szene ist für jemanden wie mich, ich habe das in einem Riesenkino gesehen, in Deutschland übrigens. Und das ist auch was mich so ein bisschen vielleicht so nicht, weswegen er mich nicht völlig weggehauen hat, weil ich mich nicht dran gewöhnen konnte an diese, also zumindest nicht völlig an diese Synchronisation, weil ich eben inzwischen dem Tom Cruise seine Stimme kenne und immer halt doch gedacht habe, das ist nicht Tom Cruise. Aber diese Szene für jemanden, der Höhenangst hat, wie meiner einer, war das wirklich unglaublich spannend. Und der Film, ja, also Tom Cruise, ich weiß nicht, wie alt er inzwischen ist. Er wird ja jenseits der 50 sein. Ist immer noch extrem fit wie ein Turnschuh. Und oder jenseits der 40 auf jeden Fall. Und er kommt auch extrem cool rüber. Und Simon Pegg gibt dem Ganzen dann eben so einen lustigen Anstrich. Und ja, also ich fand den Film eigentlich doch ziemlich gut. Und wenn jemand die anderen Teile mochte, wird er den Teil mit Sicherheit auch mögen. Die einzige Chance ist, dass vielleicht jemand ein Mission Impossible Purist durch den hohen Comedy-Anteil abgeschreckt sein könnte. Habt ihr den denn inzwischen alle gesehen, zufällig?
Nein.
Nee, da warte ich. Also da habe ich mir eigentlich ganz fest vorgenommen, mir den lieber auf DVD oder Blu-ray anzugucken, weil ja, keine Ahnung. Also das Ahnung. Ist also ein Film, wenn ich immer an Mission Impossible denken muss, da muss ich sagen, es gab einen halbwegs guten Teil, der war von dem Chinesen, dessen Name mir gerade nicht einfällt, der auch Face-Off gemacht hat. Bitte?
John Woo.
John Woo, genau, richtig. Und da wurde irgendwie John Woo, fand ich, irgendwie ziemlich verfeuert. Und die anderen Teile waren, keine Ahnung, also ob das diese J.J. Abrams-Sache war, da hatte ich das Gefühl, wurde J.J. Abrams ein bisschen verfeuert. Und jetzt, ja, kein Plan, ich habe einfach kein gutes Gefühl bei diesem Film.
Ja, aber dann
und Spiegel Online hat ja auch mal über Tom Cruise geschrieben, das wäre die meistgehasste Person Hollywoods. Und
ich glaube, das
spielt ja auch noch eine Rolle.
Dass er nach dem Film wieder spätestens bis er zum nächsten Mal sich in einer Talkshow blicken lässt, dass seine Sympathien wieder hochgehen. Und ich glaube auch wirklich, Carsten, also da du ja auch in New Kids und solche Sachen gehst im Kino, dass der Film, ja, wirklich ein Film ist, der sich lohnt, eher im Kino anzugucken, weil diese Action, also gerade diese Kletterpartie und ein paar andere Sachen, die ich jetzt nicht spoilern möchte, sind doch optisch sehr toll umgesetzt. Und gerade das wirkt natürlich auf einer großen Leinwand viel besser als auf einem kleinen Fernseher zu Hause. Ich habe mich übrigens kurzfristig für diesen Film entschieden. Ich war viel zu früh in Deutschland in einer Stadt und wir wollten irgendwo hin und da war aber noch niemand, wo wir schlafen wollten. Und dann haben wir gesagt, komm, wir gehen ins Kino. Und ich habe dann mich zwischen dem Film und Rubbel die Katz, wo ich gleich an den Carsten denken musste, weil ich dachte, deutscher Film, den wird der Carsten sich ja bestimmt wieder in der Überraschungspremiere angucken.
Die morgen übrigens wieder ist, ne?
Und da möchte ich doch gleich nochmal in die Runde fragen, auch wenn ich jetzt komplett unseren Rückblick zerreiße, aber ich glaube, bei euch ist auch etwas dünn gesät. Ich hätte noch eine sehr lange Liste abzuarbeiten. Würde ich doch mal gerne wissen, wie sah es denn mit deutschen Filmen aus letztes Jahr? Habt ihr irgendwas gesehen?
Zu meiner Schande, nein. Also nichts bewusst.
Okay.
Ich kann mich an noch nicht mal überhaupt einen deutschen Film erinnern, der 2011 rausgekommen ist, muss ich gestehen.
Okay. Na, also übrigens, Paul hatte auch niemand auf seiner Liste. Und der war doch eigentlich was für zum Beispiel den Carsten. Hast du den gesehen, Khalil?
Ja, aber ich fand ihn also nicht so toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Also fanden von so einen der schlechteren Filme mit Simon Pegg. Aber ja, liegt bei mir auch schon. Ich kann mich da echt nur nochmal wiederholen. Das Kinojahr war für mich wirklich kein gutes Jahr. Und es war eigentlich sehr, 2000.
Dass du sehr viel nicht gesehen hast.
Du, ich habe schon viel gesehen, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich Aldau, gut, ich als DVD-Sammler schaue mir natürlich auch wahnsinnig viel Backlist an. Und die, letztes Jahr war tatsächlich auch ein Jahr für DVD-Sammler, wo sehr viel rauskam. Entweder in neu überarbeiteter Auflage oder tatsächlich komplett neu, wo man schon seit Jahr und Tag drauf warten musste, dass es endlich mal in adäquater Form vorliegt. Und da freue ich mich halt, da habe ich dann halt auch immer schon mal einen ganzen Stapel zum Anschauen.
Also ich bin fest davon überzeugt, dass The Artist dir gefallen wird, den ich auch noch nicht gesehen habe. Ich bin da, das Melancholia, A Separation.
Ja, ja, also Melancholia steht...
Soll Hugo soll super gut sein.
Ja, aber der läuft doch noch nicht. Also
okay.
Ja, kann das man ist halt nicht. Auch mein Problem, weißt du? Ich meine, ich lebe halt hier und habe leider nicht um. Ich denke, in Holland sind die Kinostarts teilweise anders, oder?
Ja, weil sie nicht synchronisieren müssen.
Der Drive ist ja hier schon lange wieder leider aus den Kinos. Der kommt ja jetzt bei euch. Also einige sind, glaube ich, auch zeitgleich. Ich weiß nicht, ob das.
Und es ist jetzt erschreckend, gerade mal aus Interesse habe ich mal nachgeschaut von meinen Filmen, die ich jetzt so drauf habe, welche da tatsächlich alle von 2010 wären, also Dreher oder angelaufen. Und es trifft auf Outrage zu, das trifft auf True Grit zu, das trifft auf Four Lions zu. Da wird meine Liste tatsächlich echt dünn.
Ja, zumal Four Lions ja wirklich ein Europäer. Aber stimmt, der lief hier auch viel früher. Aber der lief in England natürlich noch mal bedeutend früher. Und der Witz ist, ich habe den in England mir im Supermarkt gekauft. Und der kam ein halbes Jahr später hier in Holland ins Kino.
Aber also, bei der deutschen DVD waren immerhin 4 essbare SMS-Karten dabei, was ich mal echt einen lustigen Gag fand.
Genau. Aber der ist ja nun wirklich schon ferner liefen. Also hat jemand von euch, um es mal anders zu sagen, hat jemand von euch die wirklich gute Komödie, weil wir haben so viel schlechte Komödien erwähnt, hat jemand Bridesmaids gesehen?
Nein.
Ja, leider nicht. Ich habe so viele Komödien gesehen, aber gerade die tatsächlich gut gewesen sein soll, die habe ich natürlich nicht gesehen.
Und Rise of the Planet of the Apes, habt ihr den beide gesehen?
Ja, da haben wir uns drüber unterhalten.
Was mir noch einfallen würde, wäre True Grit, aber der war auch von 2010.
Aber hallo, du kommst hier mit und wenn du jetzt noch, wie heißt der, die Braut, die sich nicht traut oder was war's nochmal?
Nein, aber
der Running Gag von der ersten Zelluleute-Folge kommst, dann sind wir komplett. Wollen wir einen Blick nach vorne machen? Vielleicht ist
also ich habe noch einen Film tatsächlich drauf, oh ja. Das ist aber eher ein kleinerer. Das ist jetzt auch was für die Horror-Schauer. Die Rede ist von The Woman. Habt ihr von dem schon mal was gehört?
Nein.
Nee.
Okay, da greife ich ein bisschen zurück. Also das basiert auf einer Buchreihe von...
Was schon ein Film von 2011?
Der ist dieses Jahr 2011 erschienen, ist auch nicht im Kino gekommen, sondern der ist direkt auf DVD marschiert. Aber er war fürs Kino angekündigt, ist aber nicht gekommen, ist aber von 2011. Ich habe es gerade eben extra nochmal nachgeschaut. Jetzt muss ich bloß kurz nochmal schauen, weil du mich jetzt gerade komplett aus dem Konzept gebracht hast. Die Reihe basiert, oder das ist ein Spin-off, der Roman Schrägstrich-Filmreihe Beutezeit, Beutegier, die so ein bisschen in die Torture-Porn-Ecke gehen, die von einer Familie in Anführungszeichen handeln, die im Wald lebt und sich kannibalistisch ernährt und da Reisende überfällt. Wie gesagt, da gibt es zwei Bücher dazu und aufgrund der Bücher sind dann auch Filme dazu gedreht worden und in Zusammenarbeit mit dem mit der Regisseurin und dem Autor, den ich hier verzweifelt suche. Jetzt habe ich einen Jack Ketchum. Sagt euch der was?
Nein,
der leider Name nicht. Klingt bekannt, aber ich weiß nämlich das mit.
Also Jack Ketchum geht so in die Richtung Splatterpunk, was extrem harter, expliziter Schrifthorror ist, wo dann wirklich so ziemlich zur Sache geht. Ist auch ziemlich beliebt in Amerika und bei uns inzwischen. Aber wie gesagt, die Bücher von ihm sind ziemlich harter Tobak und die Filme auch. Und Beutezeit, Beutegier fand ich jetzt eher ja, 0815-Slasher. The Woman fand ich aber ein recht interessanter Ansatz. Wie gesagt, ein Spin-off, handelt von einer Familie, die auf einer Farm lebt. Vater Anwalt, Tochter geht zur Schule, ist, glaube Cheerleaderin. Also eine absolute Bilderbuchfamilie, wie man sie so klassisch sich in den USA vorstellt. Und der Vater, wie jeder gute Amerikaner, geht dann natürlich regelmäßig auf die Jagd und findet da eine Frau, die in Lumpen gehüllt durch und wohl auch verletzt durch den Wald irrt und kaum nicht wirklich reden kann. Ja, und er beschließt halt, dass er die Frau mal mitnimmt und bei sich im Keller ankettet, um sie zu domestizieren. Also spätestens da merkt man, dass mit dieser Bilderbuchfamilie doch wohl nicht alles stimmt, was sich dann auch noch weiter wirklich steigert. Das wird auch teilweise sehr abstrus. Deswegen hat es der Film auch nicht ganz in meine Top Ten geschafft, weil im letzten Drittel einfach Dinge passieren, die so diesen Punkt des Glaubens im Kino total überschreiten. Warum mir der Film so gut gefällt und warum er auch ein bisschen so aus dieser üblichen Torture-Porn-Reihe für mich rausgeht, ist, weil es durchaus ein satirischer Ansatz auf die klassische, kleinbürgerliche, amerikanische Familie ist, auf amerikanische Werte und dann auch noch ziemlich mit einem abstrusen Frauenbild kokettiert. Wer Horrorfilme mag und auch härterer Gangart, dem kann ich den auf jeden Fall empfehlen. Und ich nehme an, Philipp und Carsten, ihr schaut den auf keinen Fall an, oder?
Oh, ich weiß es nicht. Ich gucke mir ja durchaus auch mal Schrott an. Und also nicht Schrott, halt so.
Also falls Filmstart was wert ist, da hat er immerhin 3,5 Punkte von 5 bekommen.
Ja, und auf IMDb hat er 6,2, was für IMDb echt bitter ist.
Ja, aber, das hat Bobo wie der Shotgun übrigens auch.
Okay.
Also von da, es war ja die B-Liste und wie gesagt, ein Horrorfilm musste auf jeden Fall drauf sein. Der war von 2011. Kann man sich auf jeden Fall anschauen und ist meines Erachtens auch besser wie seine beiden Vorgänger beziehungsweise Spin-Off-Vorgänger, wenn man so will.
Okay. Da muss ich doch jetzt auch, Carsten, bist du mir böse, aber ich glaube, du hast auch bist froh, wenn man dich heute ein bisschen...
Nee, ach, nein, Quatsch. Ich habe
also Horrorfilm. Ja, was wolltest du sagen?
Nein, aber ich hab schon mir 2-3 Filme zurechtgelegt, auf die ich mich im Jahr 2012 freue. Aber
ich will noch einen 2011 bringen, ja,
klar,
den ich vergessen habe, der übrigens 2010 gedreht wurde, aber es ist ein spanischer Film, der erst, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt in den Kinos lief in Deutschland, aber man kann ihn sich bei Amazon bestellen und zwar Julia's Eyes von Guillermo del Toro und mit Belén Rueda. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Aber sie scheint wohl eine Celebrity zu sein. Lustigerweise habe ich den meinem spanischen Nachbarn hier in Holland geliehen und er meinte, oh, die ist meine Nachbarin in Spanien. Also die wohnt in derselben Straße und scheint ein großer Celebrity zu sein. Aber der Film ist super gut. Und zwar ist es ein mehr auch mehr.
Was? Das macht voll keinen Sinn. Die wohnt in der gleichen Straße wie er und deshalb ist sie berühmt. In Spanien, ja.
Ja, und? Warum macht das keinen Sinn?
Ist das eine Straße, in der nur Berühmte wohnen? Sonst habe ich die ganze Erklärung nicht verstanden. Tut mir leid.
Nein, ich habe zufällig diesen Film meinem spanischen Nachbarn hier in Holland geliehen. Okay. Und er, das ist sehr arrogant, das habe ich beim Roman schon beim Happy Day Podcast gemacht, dann hat er gesagt, du kannst mit mir ruhig wie mit einem Erwachsenen reden, weil ich dann so langsam jetzt rede, aber ich mache es trotzdem.
Ja, bitte, bitte.
Er hat gesagt, in Spanien, in seiner Straße,
ja,
wohnt, die ist wohl eine sehr bekannte Größe in Spanien. Ich glaube nicht nur vom, auch Fernsehpräsentatorin oder so. Das sagte er mir nur. Das wusste ich nicht, als ich den Film geguckt hatte. Und es ist ein super guter Thriller. Also er macht super viel filmisch interessant. Und zwar ein Aspekt, den man öfter mal in so Psychothrillern hat. Und zwar die eingeschränkte Sicht. Und zwar geht es da um zwei Schwestern. Und am Anfang des Films bringt sich eine der Schwestern um. Aber man sieht oder hört, dass da noch irgendjemand anders im Haus ist und dass sie scheinbar nicht mehr richtig gucken kann, also blind ist. Und dann kommt die Hauptdarstellerin ins Bild. Es sind, glaube ich, Zwillingsschwestern, die diese Erbkrankheit wohl auch hatte oder hat. Und die nicht glauben will, dass ihre Schwester sich umgebracht hat, was sie ja getan hat, aber eben dazu getrieben wurde. Und sie beginnt dann ein bisschen eine Art Detektivspiel. Also sie merkt, da ist irgendwas ist da faul und reist an andere Orte. Und dann hört sie auf einmal, ja, sie waren ja letzte Woche schon mal da. Und dann merkt sie, ach, das war wohl meine Schwester und so weiter. Und es ist sehr mysteriös und sehr spannend und sehr toll gefilmt. Und irgendwann wird es wirklich gänsehautmäßig, weil sie dann irgendwann auch wieder Probleme mit ihren Augen bekommt. Und dann ist ein Pfleger, der sie pflegt. Und was Guillermo del Toro macht, ist, dass er einem praktisch deutlich macht, das muss der Bösewicht sein, weil man sieht die ganze Zeit nicht seinen Kopf. Und das kann so extrem psycho sein, wenn bei jedem Shot, der im Raum ist, wenn er sie pflegt, rumläuft, mit ihr spricht, man hört ihn immer nur, ist immer sein Kopf abgeschnitten. Also er ist nie im Bild mit dem Gesicht, was extrem psychomäßig wirkt. Und irgendwann kann sie wieder gucken. Und also es ist sehr toll gemacht, diese optischen Sachen, wie sie nämlich nicht richtig gucken kann. Dann wird mit Dunkelheit gespielt. Dann gibt es irgendwann so eine Szene, die mich ein bisschen an Das Schweigen der Lämmer erinnert hat, wo ja die Jodie Foster am Ende so ein komisches Nachtsichtgerät hat. Und in dem Fall ist es, dass es auch in einer komplett dunklen Wohnung ist. Und ich glaube, der Killer hat kein Nachtsichtgerät und keine Taschenlampe, aber was er hat, ist ein Fotoapparat, mit dem er Blitze machen kann und blitzen kann und lauter solche Sachen. Also ein sehr gruseliger Film und ein sehr guter Film. Und solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken, kann ich empfehlen. Julia's Eyes oder Julia's Eyes gibt es bei Amazon UK. Auf Blu-ray habe ich ihn und habe ihn sehr genossen. Und Guillermo del Toro kennt ihr ja wahrscheinlich alle, oder nicht?
Ja, das ist doch der Hellboy-Typ, oder?
Warum sehe ich ihn jetzt? Guillermo Morales. Ich dachte, dass der von Guillermo del Toro wäre. Steht auch oben riesengroß drauf.
Ach, wahrscheinlich dann irgendwie produziert von oder genau. So. Ja, das gibt es ja häufiger.
Ja, da bin ich auch mal voll reingefallen. Und ich sehe auch gerade, der Guillermo Morales ist ein sehr junger. Der hat noch nicht wirklich viel gemacht. Er hat in 2004 noch The Uninvited Guest gemacht, im Jahre 2000 Backroom und davor Upside Down. Kennt man alles nicht, aber egal. Guter Film. Hat mir besser gefallen als Thesis übrigens, der mir so ans Herz gelegt wurde, der einfach sehr gealtert ist, aber trotzdem kein schlechter Film war. Wollen wir den Vorausblick wagen?
Klar. Ja. Ich bin also bereit.
Ich gehe mal kurz die großen Blockbuster ab und ihr sagt einfach mal ja, wenn ihr glaubt, dass der gut wird und beziehungsweise ihr euch auf den Film freut und nein, wenn ihr denkt, das wird nichts für mich. Spider-Man.
Ja, also jein.
Ja, das ist ja ganz schön schwierig. Also das kann man ja nicht so leicht beantworten. Wenn ich das ja richtig weiß, dann ist das ja The Amazing Spider-Man. Genau. Was ja jetzt gar nichts mehr zu tun hat mit den ersten drei Spider-Man, Tobey, Maguire-Titeln, sondern komplett neuer Reboot oder, neue Story oder alles neu quasi.
Es gibt halt immer wieder Menschen, die kapieren nicht, wenn man sagt, ihr sagt einfach nur ja oder
ja, ja.
Nein, ich finde es nicht, aber wir können danach ja nochmal im Einzelnen drauf eingehen und deswegen ist völlig gut, wir können jetzt auch kurz ein Gespräch dazu machen, also zu jedem.
Das ist besser. Das finde ich auch besser.
Okay, also Spider-Man, ich bin sowieso, wie ihr ja wisst, kein großer Superheld-Film-Fan, obwohl ich sagen muss, dass natürlich in den letzten Jahren extrem viele gute Superheldenfilme kamen, die mir auch gut gefallen haben. Aber ich muss sagen, übrigens 2011, ganz kurz noch, The Raid muss so unglaublich gut sein, aber ich glaube, der kommt sowieso bei uns jetzt auch erst dieses Jahr raus, den können wir dann am Ende des Jahres besprechen. Aber ich bin bei Spider-Man, kann man ja wirklich nichts dazu sagen, weil es ein Reboot ist und ich den Hauptdarsteller Ja, ich kann mit dem bis jetzt nichts anfangen. Und es ist aber, glaube ich, vom Comic her, da wird Kalin mehr dazu sagen können, sehr authentisch, dass es so ein Spargel-Tarzan ist.
Also ein also als großer Freund der Comics, der ich mal war, muss ich sagen, dass mir das Design und auch der Schauspieler doch ein bisschen mehr zusagt, wie jetzt Tobey Maguire, der, wobei ich sagen muss, die ersten Spider-Man-Filme, die ersten zwei fand ich gut, den dritten fand ich eher furchtbar, von daher lasse ich mich auf ein Reboot ein und bin auch gespannt, was da rüberkommt. Ich meine, im Netz, muss man schon leider sagen, ist das Bashing, was da in Richtung des Hauptdarstellers getrieben wird oder den ersten Filmszenen und so weiter, doch ein bisschen arg heftig. Von daher, ich lasse mich gerne überraschen. Ich hoffe auf was Großes.
Okay. Gut. Sollen wir weitermachen?
Mhm. Klar, gerne.
Ich weiß nicht, ob ich nehme jetzt, glaube ich, nur wirklich Filme, wo ihr euch auch, wo ich nicht erklären muss, was das wird, oder?
Ja. Also,
The Hobbit, machen wir mal.
Ja.
Ja, natürlich. Also, was ja schon toll ist an The Hobbit ist, dass man auf der The Hobbit-Seite von Peter Jackson schon so ein kleines Tagebuch sehen kann. Und vieles aus The Hobbit sieht einfach toll aus. Besonders, und ja, man möge mir verzeihen, es wird, glaube ich, wieder ein 3D-Film, wo es sich lohnt, ihn sich anzugucken. Also mit sehr teuren Kameras und viel Mühe gegeben, dass es halt nicht nur so negative Raumspringeffekte gibt oder positive Raumspringeffekte, sondern auch vernünftig, also eher wie bei Avatar, man guckt durch ein Fenster in die Welt, Elemente.
Was mich mal interessieren würde, wäre, wie Jackson den Bogen hinbekommt von der Hobbit, der ja doch eher in die Richtung Kinder-Jugendbuch-Literatur geht, um Herrn der Ringe. Also, und vor allem, wie
so er... muss er da einen Bogen spannen? Also, wieso...
Also, weil ich einen Hobbit schon, also von der Sprache und auch durchaus von der Handlung her, deutlich deutlich von jüngeres Publikum zugeschnitten halt, und vor allem, er macht ja auch wieder zwei Filme draus, und jetzt denke ich mir halt, der Hobbit ist ja eigentlich ein relativ dünnes Buch, verglichen mit dem Herrn der Ringe, wo die drei Filme tatsächlich notwendig waren. Von daher bin ich mal gespannt, wie das Konzept in den zwei Filmen umsetzt, wobei ich mich für meinen Teil drauf freue, weil wenn etwas echt groß war im Kino, dann dieses Warten auf oder zu wissen, dass an Weihnachten im Dezember wieder ein Herr der Ringe Teil im Kino kommt. Das war irgendwie bei mir schon so eventmäßig, dann da hinzugehen.
Okay. Dann gehen wir weiter mit The Avengers.
Nee.
Ich befürchte leider auch ein Nein, auch wenn Marvel-Verfilmungen eigentlich in den letzten Jahren, das heißt, wie du sagst, Philipp, ziemlich gut geworden sind und auch in den letzten paar Jahren, in den letzten zwei, drei Jahren einiges an guten Filmen in die Richtung rauskam. Gut war für mich Thor, der erste Eiserne. Captain America ging so. Wird interessant werden, wobei so Gruppenfilme sind immer ein bisschen schwierig, finde ich.
Also X-Men First Class war, finde ich, doch auch in Retrospektive nochmal
ein
extrem guter 2011-Film auch. Also gerade für einen. Ich habe nämlich bei so Superheldenfilmen immer große Probleme, und diese X-Men-Filme waren eigentlich immer gut, aber ich fand sogar fast, dass der die alten X-Men-Filme in den Schatten gestellt hat. Tarantino hat übrigens gesagt, eines der besten Drehbücher, die er je gelesen hat.
Wobei, ja, ich muss auch direkt alles resetten. Ich lese ja gerade, dass das ein Joss Whedon oder Joss Whedon-Film ist. Da freue ich mich schon total dick drauf.
Auf was? Avengers.
Avengers, ja.
Okay.
Also dann auf alle Fälle zu Avengers noch ganz kurz, was ich wirklich eine tolle Idee fand, war dieses Anteasern in verschiedenen Filmen auf einen gemeinsamen Film. Also das fand ich wirklich sehr schön gemacht. Und von daher als Sammler freue ich mich schon drauf, das dann komplett irgendwann mal in einer tollen Box zu haben, alles. Aber gut.
Hunger Games.
Ich kenne bisher nur deine Bucherzählung, wo du mir erzählt hast, das ist so ein bisschen was wie Battle Royale. gucke ich mir gerne an, aber steht jetzt nicht auf meiner Warteliste ganz oben.
Okay, da kann ich, schließe ich mich Carsten auch an.
Wrath of the Titans.
Sagt mir gar nichts, was ist das?
Das ist der Nachfolger von Clash of the Titans.
Oh je. Ja, da tickt im Hintergrund die Uhr.
Bezeichnend irgendwie. Ja.
Dann kommt von Aardman, also Wallace and Gromit, kommt The Pirates.
Wusste ich nichts von, aber...
sieht super aus, der Trailer. Also da ist bei mir ganz klares Ja.
Auch wieder ein Knetmännchen-Film?
Genau.
Dann auf jeden Fall ja.
Sie haben jetzt so einen Animationsfilm rausgebracht, also einen computergenerierten Animationsfilm zu Weihnachten, der mich irgendwie der Trailer überhaupt nicht angemacht hat. Aber der Piratenfilm, auch was ich darüber im Empire gelesen hatte, die haben echt hunderte Bärte ausprobiert, bis sie den richtigen hatten von diesem Captain. Und bis jetzt, finde ich, konnte man mit diesen Knetfilmen von Aardman eigentlich nie was falsch machen. Ich fand diesen Were-Rabbit Film unglaublich gut. Den habe ich, glaube ich, echt dreimal gesehen. So gut fand ich den. Dann American Pie Reunion.
Ja, das Krasse daran ist, dass es der 8. Titel ist, oder?
Ja.
Also der heißt, glaube ich, American Pie 4, aber tatsächlich ist es der 8. Film aus dieser Serie, weil die Teile 3 bis 7 ja irgendwie anders
sind. 13 Jahre nach dem ersten Teil. Da merkt man, wie alt man ist.
Ja, aber da, ich finde das sehr überraschend, dass das eine Serie ist, die in Police Academy-Größen vordringt, ja? Also von
auch Police Academy wird gerebootet, by the way.
Oh, oh je.
Autsch.
Ja. Battleship. Ich habe den Trailer gesehen.
Das sah abgefahren aus, glaube ich.
Ach, schlimm. Ich, ohne Scheiß. Wenn ich solche Trailer sehe, ja, wo schon in dem Trailer nur schnell geschnitten und übertrieben bombastische Special Effects, wo schon eine ganze Stadt weggeblastet wird in dem Trailer und riesen Raumschiffe und alles, da bin ich schon sowas von gelangweilt, dass ich tut mir leid, das wird wieder, da geht der Carsten wieder rein und wird sich am Ende anhören müssen, tja, Transformers 3, warum bist du überhaupt reingegangen? Sowas wird es, ich verspreche es dir.
Ja, also aber Oh, bitte.
Ich glaube auch, also hey, ich dachte mit G.I. Joe wäre die Grenze des Absurden erreicht, woraus man einen Film drehen kann. Aber Battleships hat
es nochmal G.I. Joe, der zweite Teil kommt dieses Jahr, da spielt Bruce Willis und Konsorten mit, der wird glaube ich sogar recht gut.
Ach, ich fand den ersten eigentlich auch unterhaltsam.
Weil ja, das Beste am ersten war, dass sie Angst hatten, dass die Eisdecke versinkt.
Ja. Das nächste.
Nein, aber Battleship, nur mal ganz kurz, das ist doch eigentlich so ein Hasbro-Spiel. Also, oder
ja, das ist Schiffe versenken.
Ja, genau, okay.
Und als nächstes The Dictator. Das ist der neue Sacha Baron Cohen-Film, also Bruno und Ali G und
da ich schon mit den Vorgängern, also Bruno und Ali G, nicht wirklich was und eigentlich auch Borat nicht wirklich was anfangen konnte.
Oh mein Gott.
Ja, ein Nein bei mir.
Okay. Also ich glaube auch nicht, dass der Film gut wird, weil ich mag eigentlich seine Mockumentaries sehr. Carsten, hast du da was mit? Aber ich glaube nicht, dass der Trailer hat mich nicht angemacht.
Ich habe den Trailer noch nicht gesehen. Generell werde ich mir, glaube ich, angucken, aber ich werde nicht für ins Kino rennen, vermutlich. Das ist ähnlich wie Borat und so, auch etwas, was eher dann auf DVD gekauft wird und dann angeguckt wird. Obwohl man doch definitiv nicht vergessen darf, dass Sacha Baron Cohen Baron ein unglaubliches Talent ist. Ich glaube, der spielt ja auch in Hugo, also den Scorsese-Film, eine sehr
große Rolle. Er wird die Biopic von wie heißt der noch, der Queen-Sänger.
Also, Freddie Mercury?
Ja, er wird Freddie Mercury scheinbar spielen in einer Verfilmung seines Lebens.
Ah, okay.
Und das nächste, Man in Black 3. Was, ja oder nein?
Nein.
Ich glaube auch nicht, aber ich habe so das Gefühl, dass es ähnlich wie Tom Cruise wieder zurück zu Mission Impossible gegangen ist, um Geld reinzuholen, behaupte ich mal ganz blöde, ist Man in Black 3 der Versuch von Will Smith wieder ins Kino oder in die Geldeinnahmequelle zu kommen. Denn deshalb glaube ich, wird gut, also da werden keine Risiken eingegangen. Und wenn man Men in Black 1 und 2 mag, dann ist es, glaube ich, ganz gut. Ganz lustiges Film-Trivia-Wissen übrigens, dieser Kakerlakenmann in Men in Black 1, wisst ihr, wer das war?
Kann mich nicht mehr dran erinnern.
Das war Private Paula.
Von?
Full Metal Jacket.
Ah, okay. Der war natürlich...
Eigentlich voll bekannt, Philipp, kennt gar nichts.
Doch, ich kenne Private Paula, kenne ich, aber ich wusste, ich habe das die Kakerlaken nicht mehr vor mir gehabt.
Ach scheiße, weil der hieß auch im Englischen, heißt der Typ gar nicht Private Paula, das ist immer das Problem. Und du hast den Film wahrscheinlich nur im Englischen gesehen und weißt es deshalb
nicht. Doch, er heißt Private Paula.
Im Englischen heißt er, glaube ich, nicht Private Paula, doch, oder?
Oder Paula.
Ja, doch, ist doch. Auch egal. Ich hätte,
der Dicke,
ich hätte,
oder?
Der sich zum Schluss erschießt, genau.
Ich weiß echt, dass er Private Paula heißt, weil ich war in Indien mit Engländern damals und die haben immer dieses Private Paula, move your ass oder irgendeinen komischen Spruch und deswegen, und ich habe danach erst Full Metal Jacket gesehen und war so gespannt, wie der wohl aussieht. Also sie haben das nicht zu mir gesagt, bevor ihr das falsch verstehst. Prometheus.
Oh, ja. Unbedingt, will ich sehen.
Ja, will ich auch sehen. Ich bin gespannt, ob ich glaube, das wird viele Enttäuschte, das wird der George Lucas Effekt sein, dass alle ein Alien erwarten und einfach inzwischen völlig andere Sehgewohnheiten haben und deswegen ihnen das zu lahm ist oder zu actionreich. Ich glaube, er kann nur scheitern. Ich meine gar nicht, dass der Film nicht gut werden kann, sondern jetzt so auf die Fan-Erwartungen kann er es denen gar nicht recht
machen. Ja, Moment. Als Alien-Fan ist man einiges gewohnt. Also da muss man schon, ich meine, so schlecht, wie man das sehen kann, ist es auch unglaublich ergiebig. Also wir hatten ja wirklich Alien-Teile bisher von sehr unterschiedlichen, nicht gerade schlechten Regisseuren. Also der vierte war ja, glaube ich, von Genet, richtig?
Genau.
Oder? Genau. Ja. Und der dritte, der Name liegt mir auf.
Fincher, oder?
Ja, genau, richtig.
Aber ich fand den dritten im Director's Cut eigentlich auch echt gut.
Der zweite war von Cameron und der erste, deshalb glaube ich, Prometheus kann sehr gut werden. Und wenn ich habe ja auch gelesen, dass HR Giga wieder dabei ist, also er gibt sich da mehr Mühe, die Sets toll zu machen. Wenn es da schöne lange Kameraeinfahrten gibt, schön viel Hintergrundstory, der Film schön seine 2 Stunden füllt und nicht irgendwie diese Anderson Aliens oder die Anderson Predators aus Alien vs. Predators wiedererleben lässt, sondern eher mit
Predators.
Predators, Entschuldigung. Entschuldigung, ja, natürlich. Das war hawaiianischer Akzent. Dann fände ich das super, dass es mehr diese skelettartigen Wesen sind, als diese sehr wuchtigen Figuren aus den beiden anderen Alien vs. Predators Teilen.
Okay, ich werde auf jeden Fall ins Kino reingehen, das ist da gar keine Frage. The Dark Knight Rises.
Ja, auf alle Fälle.
Oh ja.
Ich muss sagen, da können wir froh sein, dass der Victor nicht da ist, der würde jetzt nämlich ranten ohne Ende, aber ich bin, ich werde mir den wahrscheinlich im Kino angucken.
Also die beiden Vorgänger zähle ich wirklich als großer Fan der Comics mit den besten Comic-Verfilmungen, die ich kenne. Und ich würde mal sagen, ich kenne sie alle eigentlich. Aber wirklich, ich hoffe viel, weil Bane wirklich auch im Comic einer der wirklich sau coolen Charaktere eigentlich ist. Man vergesse bitte diesen furchtbaren Bane aus Batman and Robin war's.
Mhm.
Der hat überhaupt gar nichts mit der Comicfigur zu tun, außer vielleicht der Statur. wo man jetzt vielleicht ein bisschen am Film sagen könnte, naja, derjenige sieht jetzt auch nicht unbedingt wie ein riesiger mexikanischer Wrestler aus, aber es wird ja schon angedeutet, dass es sich da um einen recht cleveren Typ handelt und auch mit der Knastszene. Also man orientiert sich da auch an der Bane-Storyline aus den DC-Comics. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, vor allem, weil auch mit der Einführung von Bane, was sehr Elementares in den Batman-Comics auch passiert ist, was auch ein bisschen über mehrere Jahre hinweg massig Einfluss hatte, ohne da groß was spoilern zu wollen. Also von daher, ich freue mich sehr drauf.
Und jetzt haltet euch fest. Total Recall.
Ich habe es gehört, ich kann es nicht glauben.
Bin auch sehr überrascht.
Mit Colin Farrell.
Ja.
Als Hero Quaid.
Ja, dann ist ja schon direkt die erste Szene, wie Arnold Schwarzenegger mit einem Stahlträger auf der Schulter irgendwie über die Baustelle.
Die ist gestorben.
Die ist ja schon mal direkt.
Was mich mal interessieren würde, wäre, ob sich das Remake denn näher am Buch hält. Oder an der Erzählung.
Ich kann dir genau sagen, es ist Elemente von Verhoevens Film, aber auch dichter an Philip K. Dicks Quellenmaterial, sprich wahrscheinlich näher am Buch dran.
Kennt ihr beide die Erzählung?
Nee.
Nein.
Ja, weil
ich weiß nicht, ob es Sinn macht, sich dann jetzt das Buch zu holen, wenn man
Es wird ja auch im Film ein bisschen angedeutet bei Total Recall, so dieses ich bin immer noch in einem Traum und so, und das kommt eigentlich im Buch deutlich mehr rüber, dass man wirklich das Gefühl hat, der könnte immer noch in einem Traum stecken. Und bei Total Recall mit Schwarzenegger, und ich kommt es ja eigentlich bis auf zwei Szenen, wenn man so will, kaum rüber. Eigentlich gar nicht.
Okay, aber weiter. Wir haben so viel. The Bourne Legacy. Ohne Matt Damon.
Nicht mein Kino.
Auch nicht meins.
Nee, auch nicht meins und auch nicht meine Bücher. Also diese ganze Buchreihe, auf der es ja basiert, mir fällt gerade der Autor nicht ein. Die waren, also mir haben die nie so wirklich gefallen. Wie heißt denn der Typ?
Edward Norton spielt auf jeden Fall mit.
Nee, ich meine der die Bücher geschrieben hat.
Ludlum war es nicht, oder?
Doch.
Ja, doch, ich glaube ja. Ja,
Robert Ludlum.
Genau, richtig, komplett richtig.
Ist doch nur was hängen geblieben. Ne?
Ja,
okay. Brave, der neue Pixar-Film mit der rothaarigen Hauptdarstellerin.
Ich bin langsam satt von Animationsfilmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl ich jetzt durch meinen 3D-Fernseher, ich sehe
Aber jetzt mit How to Train Your Dragon kam doch ein wunderschöner.
Der war voll, ja.
Ja, und Brave haut ziemlich in eine ähnliche Kerbe, wenn man sich den Trailer mal anguckt.
Hast du Cars 2 schon gesehen? Weil den fand ich zum Beispiel auch eher so. Okay.
Vergiss es, ich gucke mir Cars nicht an. Also bei mir, da hört es dann bei mir auf. Entschuldigung, aber den gucke ich mir nicht an. Es kommt übrigens ein Animationsfilm raus von Disney. Der für uns alle interessant sein könnte. Ich habe da nur drüber was gehört in einem Podcast. Das geht darum, in einer Arcade-Halle ist ein Bösewicht in einem Spielautomaten, also ein Spiel, der irgendwie ausbricht aus dem Spiel, um in einem Ego-Shooter oder sowas Böses zu verbreiten, in einem anderen Automaten oder so. Das klingt doch zumindest sehr abgefahren. Die Videospiel-Thematik.
Ja.
Ja, klingt abgefahren, aber etwas, was bisher noch nie wirklich funktioniert hat, ist Hollywood und Computerspiele, muss ich gestehen. Das wird wahrscheinlich, ja, okay, mal ausgenommen von Silent Hill, der zwar jetzt okay war, aber der hätte auch ohne Videospiel-Hintergrund ganz gut funktioniert, sage ich mal. Deshalb glaube ich, dass es noch definitiv. Das ist so ungefähr wie mit den Comics. Das hat ja mit den Comics auch irgendwie, gab es keine vernünftigen Comic-Verfilmungen, zumindest nicht in meiner Erinnerung. Und das ging dann erst so irgendwie in den 2000ern los. Also erwarte ich erst gute Computerspiel-Verfilmungen, also einen richtig guten Super Mario Brothers Film im Jahr 2020, 2025.
Na, ich weiß nicht, ob sich das anbietet, als verfilmt zu werden, das Spiel. Aber gut. Der neue Bond, Skyfall. Ja, nein, ich nein.
Nein.
Nee, Bond ist nicht so.
Judge Dredd, der neue. ich eventuell
mal reinschauen.
Ja, schon wieder eine Comic-Verfilmung, was soll man sagen?
Taken 2.
Ja, unbedingt. Also Taken ist ja einer der besten Filme, so Überraschungserfolge, die ich gesehen habe. Und wenn da auch nur ähnlich viel Coolness von Neeson drin ist, dann weiß ich nicht. Besser als Unknown hoffentlich.
Da kann ich mich echt auch nur anschließen. Also ich hoffe auf gutes, politisch unkorrektes Action-Kino.
Okay, Expendables 2.
Schwierig. Ich fand den ersten schon, also wenn, dann werde ich mir nur auf DVD anschauen, weil ich fand den ersten schon nicht unbedingt toll. Also wirklich nicht, trotzdem tollen Cast. Wobei das Cast dieses Mal natürlich mit Namen wie Chuck Norris Jean-Claude Van Damme dann nochmal ganz schön erweitert worden ist um die Herrenriege. Aber wie gesagt, für mich hat schon der erste Teil eigentlich nicht wirklich funktioniert.
Nee, richtig gut funktionieren die nicht, gerade weil da so viele Leute sind. Aber auch. Was diese neuen Stallone-Filme ausmacht, ist etwas, was ich finde, was dann irgendwie verloren gegangen ist und was Stallone sehr, sehr liebt, habe ich zumindest das Gefühl. Und das ist, dass wirklich Brutalität, also Waffenbrutalität auf ein Level zu bringen, den es so noch nicht in Filmen gab. Denn wenn irgendwie etwas sehr brutal oder gewalttätig war, dann in solchen typischen Torture-Porn-Horror-Filmen, wo dann Leute sich selber das Bein absägen müssen oder so und das in aller Breite gezeigt wird. Oder wenn man sich noch an die ganz alten Dinge erinnern kann, wie Itchy the Killer, wo irgendwelche Brustwarzen abgeschnitten werden, dann war das irgendwie eine sehr unangenehme Vorstellung und wurde dadurch unangenehm, dass die mit der Kamera voll draufgehalten worden ist. Bei Rambo 4 und auch Expendables und vermutlich dann wohl auch bei Expendables 2, finde ich, ist die Idee, die irgendwie in den 80ern gestartet worden ist, mit Gewehren und Pistolen irgendwie gegen Armeeherrscharen anzukämpfen, noch konsequent in die neue Technik übertragen worden, mit dann irgendwie diesem Pluspunkt, dass man irgendwie so ein im Kino dieses Raunen hört, wenn da irgendwie von einem MG ein Bein weggesägt worden ist. Und das erwarte ich zumindest in Expendables 2, auch wenn sich das jetzt völlig unter jeglichem Niveau anhört, werden diese Szenen auf alle Fälle bedient. Und das ist etwas, was man heutzutage nicht oft sieht.
Bitte? Na gut. Egal, keine Diskussion. Also gut, ich glaube, das ist auch... Nein, ich meine einfach nur, dass man so brutale Schießereien natürlich zuhauf sieht und er halt es nur auf die Spitze treibt, auch schon in seinem Rambo-Reboot. Aber Looper, falls ihr den Film nicht kennt, das ist so ein Science-Fiction-Film, wo unter anderem Bruce Willis mitspielt. Ich habe es nur deswegen genannt, weil Rian Johnson Regie führt, der zum Beispiel diese Bottle-Episode von Breaking Bad mit der Fliege gedreht hat oder auch Brothers Bloom. Und ein sehr sympathischer, aber abgefahren, verrückter Regisseur ist. Ich glaube, dass der sehr interessant wird. Was haben wir noch? Der Ralph Fiennes, da weiß ich nie, wie ich ihn raussprechen muss. Der kommt auf jeden Fall auch mit irgendeinem super krassen Film, aber ich wollte jetzt eigentlich gucken.
Ja, während du noch rumsuchst, kann ich noch was von Saw 9 erzählen.
Oh ja, super.
Der neunte Teil, das muss ich auch mal vorstellen, das ist schon eine ordentliche Leistung.
Oh, genau. Wir haben ganz vergessen, John Carter. Habt ihr sicher inzwischen auch den Trailer gesehen? Die oberkrasse Science-Fiction- Brand, die so ein bisschen aus einem Mix anmutet, wie aus Avatar, Star Wars und Conan. sieht Special Effects feuerwerkmäßig aus. ist aber von Disney, sieht aber zumindest überhaupt nicht nach Disney aus. Ich habe keine Ahnung.
Basiert ja auch auf einer Buchreihe.
Ah, und das wollte ich gerade fragen, wenn die Story halt funktioniert und gut ist, könnte ich mir sogar vorstellen, dass der Film spaßig ist.
Das ist halt so ein typisches Abenteuerding, das ist wie nur eben, was auf dem Mars spielt, geschrieben wurde. Es war der Tarzan-Autor, der die verfasst hat. Also es ist auch schon was Älteres, müsste irgendwann 1918, 70 so um den Dreh erschienen sein. Also ich bin da sehr gespannt, aber auch sehr skeptisch, ob es funktioniert.
Mhm. Und Carsten, was sagst du dazu? Da hast du dazu gar nichts gesehen?
Nichts gesehen, keine Meinung.
Okay. Ich kenne halt zum Teil auch die Stories und es ist halt so Serial Fantasy, wie auch ein bisschen Conan war, also von der Art und Weise her. Und von daher bin ich mal gespannt, ob das in einem Disney-Streifen halt funktioniert.
Ja, aber Disney muss ja nicht mehr. Ich glaube, dass die sich verabschieden ein bisschen von ihrer übertriebenen Political Correctness.
Also, ja.
Also man kann's hoffen, dass sie es tun. Ich würde sagen, ja.
Ich hätte auch noch zwei Filme, wo es mich überrascht, also dass du einen zumindest nicht genannt hast.
Ja, wahrscheinlich habe ich den Wald vor Bäumen nicht gesehen.
Dark Shadows, der neue Film von Tim Burton.
Ist das nicht eine Märchenverfilmung wieder?
Nee, Dark Shadows basiert auf einer Serie aus den 70ern von einem Vampir handelt, der zum Mensch werden würde. Und ich kenne die Fernsehserie. Es ist wirklich unfassbarer Mystery-Romantic-Crap, wo ich mal sehr gespannt bin, was Tim Burton draus macht. Natürlich bin ich gespannt. Johnny Depp und Helena Bonham Carter.
Oh, Johnny Depp in einem Tim Burton-Film.
Unfassbar.
Yes. Endlich und, wieder.
Also ich bin gespannt, weil von der Thematik her passt Tim Burtons Optik da schon ziemlich gut drauf. Und was, wo ich mich auch noch extrem drauf freue, weil da schon seit gefühlten 20.000 Jahren ein Trailer im Netz rumgeistert, ist Iron Sky.
Was ist das?
Habt ihr das Iron Sky?
Ach so, der mit den Nazi-Zombies.
Der soll Nazis jetzt vom Mond zurück, ja, endlich Nazis, die auf dem Mond leben.
Na,
ich
bitte.
Ich freue mich so. Allein schon.
Also, was heißt Nazis, die auf dem Mond leben? Die Geschichte erzählt, als wären die Nazis damals 1945 auf dem Mond geflüchtet und hätten sich da jetzt so ein bisschen regruppiert und jetzt kommen sie zurück vom Mond.
Ja, also da freue ich mich auf jeden Fall. Krass,
du kennst den Trailer von Iron Sky nicht.
Nee, habe ich noch nicht gesehen. Aber
also Iron Sky ist wirklich so ein Fanprojekt übrigens. Die haben irgendwann den Trailer gemacht vor Jahren und haben dann auf Spenden gewartet aus dem Internet. Und deswegen bin ich da äußerst skeptisch. Ich glaube, dass der Trailer, ich weiß nicht, ob sie es schaffen, die Leute, die dahinter stehen, einen Film zu machen, der 90 Minuten trägt.
Philipp, Super wurde auch mit extrem wenig Geld gedreht, ebenso wie Hobo. Also ich weiß nicht, was Hobo gekostet hat. Bei Super hast du erwähnt, 2, irgendwas Millionen. Und mit Udo Kier ist schon mal ein guter B-Movie-Darsteller gesetzt, der wirklich auch in jede Menge abstrusem Zeug gespielt hat. Also ich hoffe auf einfach einen richtig, richtig guten Trashfilm und ich hoffe, dass es auch irgendwo überhaupt ins Kino schafft.
Du sagst es schon, Trashfilm. Also, ich bin da skeptisch. Ganz ehrlich. Und übrigens, es ist hier eine Liste im Empire. Ich habe jetzt wirklich nur die, wo sie sich Fotos dazu geleistet haben. Es kommen so krass viele interessante Filme raus, auf die ich mich freue und die ich sehen möchte, wo wir echt nicht jeden besprechen können. Ich dachte, ich mache mal die gerne Blockbuster wären, schneide ich jetzt mal an. Carsten, möchtest du noch irgendwas zum Thema Kinojahr sagen?
Was nee, vergessen. Ich hatte jetzt noch gerade gewartet, weil Philipp meinte, weil Karl ja meinte, er hätte zwei. Und ich dachte, den anderen, den er meinte, aber da bin ich mir nicht sicher, ob der tatsächlich 2012 rauskommen wird. Aber zumindest soll er ja sich schon in Produktion befinden. Ist halt der neue Tarantino mit DiCaprio.
Oh, Django, ja, der kommt, der kommt.
Django Unchained, richtig. Und
darauf freue ich mich auch.
Ich habe noch keine Ahnung, worum es geht. Ich weiß wohl, dass das Drehbuch oder zumindest irgendein Skript angeblich irgendwie im Netz zu finden ist. Ja, ich werde es mir aber natürlich nicht durchlesen, sondern lieber warten und mir den Film angucken. Und auf Tarantino-Filme freue ich mich ja eigentlich immer so ein bisschen, weil sie einfach eine unglaublich gute Qualität haben, zumindest meiner Meinung. Und das ist zumindest noch ein Highlight, auf das ich hinleben werde, was man da auch immer für tun kann.
Übrigens, wir haben alle, kein Mensch hat Moneyball erwähnt zu 2011. Liegt es daran, dass ihn keiner gesehen hat?
Ich habe ihn nicht gesehen und ich glaube, es dreht sich ja auch so ein bisschen um Baseball.
Nee, aber ich habe gehört, das ist so ähnlich wie bei Senna. Der Film muss so gut sein und er ist in ganz vielen Top-10-Listen drin, bei allen möglichen Podcasts und auch teilweise ganz, ganz weit oben, weil er wohl auch für Leute, die mit dem Sport gar nichts zu tun haben, funktioniert und einfach ein toller Film ist.
Okay.
Das ist so, wie wenn man sagen würde, ich gucke mir den Zuckerberg nicht an, weil ich hänge nicht jeden Tag auf Facebook rum. Oder als würde man sagen, ich lese Steve Jobs Bio nicht, weil ich Steve Jobs den Teufel finde. Aber nee, also wirklich, ich glaube, Moneyball ist ein Film, den man sich ohne Zögern ziehen kann. Also ich werde mir den auf jeden Fall wahrscheinlich gleich kaufen, weil so oft, wie der in Hitlisten aufgetaucht ist, kann da nicht viel falsch gelaufen sein. Oder muss man auch kein Baseball-Fan sein, was ich auch nicht bin. Also ich war es mal, aber lang ist's her. Habt ihr übrigens irgendwelche, wo wir letztes Mal schon mal abgeschweift sind, habt ihr denn irgendwelche Off-Topic- Spieleerwartungen an dieses Jahr?
Mass Effect 3. Da freue ich mich sehr drauf, weil es gehört zu den wenigen, also die Mass Effect 3 gehört zu den wenigen Spielen, wo ich es tatsächlich mal geschafft habe, sie durchzuspielen von Anfang bis zum Ende und war wirklich begeistert davon. Als alter Prügelspiel-Fan freue ich mich auf Soul Calibur 5. Gott, auch schon der fünfte Teil. Aber ansonsten bin ich froh, wenn ich das schaffe, dieses Jahr das vom letzten Jahr durchzuspielen. Also ich würde mir nie eine PSP Vita kaufen, weil das kaufen sich nur irgendwelche Poser. Nee, aber muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein Stück Hardware, was mich überraschend wenig juckt.
Und Wii U und PS4 und Xbox 720, was glaubt ihr, kommen sie bei der E3 oder nicht? Ich glaube ja nicht dran. Das wird schon letztes Jahr immer wieder, das wird jetzt seit 3 Jahren, wird jedes Mal wieder gehypt und angebliche Quellen genannt und dann ist die E3 und dann stehen die Pressekonferenzen und es wird same old, bis halt auf Wii U.
Also ich denke tatsächlich, dass wir da bestenfalls irgendwelche Prototypen sehen. Von der Fertigung sind die weit entfernt. Ich meine,
ja, klar, das sowieso.
Der Videospielbranche geht es meines Erachtens auch, obwohl Geld umgesetzt wird, nicht wirklich gut, weil eben die Entwicklung von Spielen und vor allem von einfach den Spielen, wo sie auch verkaufen, wahnsinnig viel Geld kostet. Und wenn heute sich ein Titel im Regal wie Play liegen bleibt, ist das für jedes Studio inzwischen ein ziemlicher Schlag. Da werden jetzt erstmal noch andere Konzepte ausprobiert. Also siehst ja auch, wie Microsoft jetzt auf diesen Kinect-Zug aufgesprungen ist und es auch ganz schlimm pusht und so weiter. Ich glaube, wir werden noch erleben dieses Jahr, dass der Download-Sektor noch weiter ausgebaut wird. Ich denke aber trotzdem, dass spätestens im nächsten Jahr wir tatsächlich neue Hardware zu Gesicht bekommen. Aber jetzt, denke ich mal, wird noch versucht rauszuholen, aus dem Markt, was noch rauszuholen ist irgendwo.
Ja, also ich glaube, dass man zur E3 von Microsoft tatsächlich eine neue Xbox sehen wird. Und
ich meine, was ich eine spannende Frage finde, wenn wir schon so off-topic sind, ist, wenn ich sehe, wie wenig Eigenproduktionen von Microsoft auf der alten Xbox, also auf der jetzigen Xbox noch ankündigt sind, wie viele Studios da teilweise aufgelöst worden sind. Ob, ja, bin ich mal gespannt, wie sich da eine Xbox positionieren will, wenn halt bestimmte Exklusivgeschichten fehlen werden.
Ja, es kann natürlich sein, dass deswegen so wenig jetzt kommt, weil schon daran gearbeitet wird.
Ja, aber und schau mal, für die PS2 sind bis zum Schluss, hast du nicht gemerkt, dass, oder gab es für die PS2 immer noch massig Spiele, auch Sony-Eigenentwicklung.
Und ja, aber das ist Sony. Das ist Sony, das war bei Microsoft nicht so. Die Xbox, die war auch fertig, auch nicht, als die 360 kam.
Also Microsoft steckt halt gerade wahnsinnig viel Manpower in diese Kinect-Geschichte. Das merkst du auch wirklich. Und was mich heute ein bisschen erschrocken hat, war, wo ich irgendwie online gelesen habe, dass bei der Xbox inzwischen fast mehr Videos geschaut werden. Also on demand, die Geschichten, die es halt vor allem jetzt in den USA viel gibt und bei uns mehr oder weniger so halblebig funktioniert, weil es einfach auch an absurden Preisen und einer Lizenzpolitik hapert. Aber dass es inzwischen halt doch eher als eine Set-Top-Box immer mehr kommt. Und jetzt heute ist ja zum Beispiel die ZDF-Application erschienen für Xbox Live, was ich eine ziemlich coole Geschichte finde. Aber dass halt mehr geschaut wird auf den Dinger wie gespielt.
Die ZDF-Application auf Xbox 360. Da ist meiner Meinung nach, sind zwei Märkte zusammengekommen, die absolut zusammenpassen.
Okay. Ja, aber die ZDF-Mediathek ist ziemlich cool. Du kannst dir die ganzen Dokus und so weiter anschauen. Also ich finde es eine ziemlich coole Idee.
Ist denn auch, gibt es noch Aktenzeichen XY ungelöst?
Ich hoffe es.
Ja.
Okay, Kinas. Belassen wir es hierbei. Nochmal ein Aufruf an alle, euch auf entweder auf Facebook .com/Zelluleute dieses Bild anzugucken, das Rätselbild, und dann an Zelluleute@gmail.com eine E-Mail zu schreiben mit euren Ergebnissen und eurem Namen, und oder auf der Website zelluleute.de euch das Rätsel anzugucken und für Randy Newman euch eine zwei Karten unter den Nagel zu reißen. Na? Was sagt ihr dazu?
Also ja, also ich würde auf alle Fälle mitspielen und versuchen da alles zu erraten.
Und ich muss nicht mitspielen, weil ich da ebenfalls eingeladen bin in Stuttgart. Bin auch schon sehr gespannt.
Das heißt, dann sind es quasi, wenn man in Stuttgart sich das anguckt, zwei Gewinne in einem.
Ja, kann man so sagen.
Nicht sehen, sondern auch noch den Kalil treffen.
Meet and greet mit Kalil. Das können wir eigentlich gleich mit verlosen.
Ich bin der
Typ. Ich hatte übrigens auch eingeladen, aber ich ist halt Deutschland leider.
Also bist selbstverständlich herzlich eingeladen, Philipp, bei mir zu schlafen. Und wer mich treffen will, gern. Ich bin der Typ ohne T-Shirt mit nacktem Oberkörper.
Okay, und Carsten, ich frage mal hier einfach ganz flockig frei. Ich weiß nicht, der David wird es sicher sagen. Hättest du denn auch Interesse, dahin zu gehen? Ich könnte mir gut vorstellen, dass der David sagt, ach, für den Carsten kann ich auch noch ein Kärtchen locker machen.
Ach so, das wäre sehr nett, aber damit überfährst du mich jetzt ganz schön. Generell schon, ob tatsächlich, muss ich erstmal eine Nacht drüber schlafen.
Okay. Du machst unseren Preis jetzt natürlich sehr attraktiv.
Ja, verdammt! Ja, stimmt. Das ist sehr, also bei mir liegt es eigentlich nur daran, dass mein Kalender im Moment schon so rappelvoll ist. Am Freitag habe ich was vor, am Wochenende habe ich was vor und ich habe jetzt die ganzen Termine nicht zur Hand. Und ich muss gestehen, ich habe keine einzige Randy Newman CD und keine Randy Newman MP3. Da müsste ich mich auch mal erstmal irgendwie so reinhören, sonst kann ich ja gar nicht bei den berühmtesten Stellen mitsingen. Und das heißt, das ist erst noch ein bisschen Vorarbeit zu leisten. Ich kann ja nicht einfach so aus purer Unterhaltung auf irgendein Konzert gehen. Da muss ich mich ja schon vorher drauf vorbereiten.
Ich finde, das kann man machen.
Ja, mache ich auch oft.
das, gerade das kann einen am meisten flashen manchmal. Aber gut, die Leute werden das schon zu schätzen wissen und uns zahlreich schreiben. Und wenn es nur ist, um zu gucken, ob sie mein grandioses Rätsel knacken können. Ich bin auch übrigens echt mal gespannt, ob Khalil oder du das knacken könnt. Aber gut.
Ja, das sind dann 2 von 5 Einsendungen.
Genau. Okidok, haut rein und danke. Und bis zum nächsten Mal. In 2 Wochen.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.